Willkommen zum Retro-Tastisch Podcast mit Episode Nummer 38. Heute sind wir wieder zu dritt. Diesmal stößt leider keiner dazu. Wir bleiben auch zu dritt. Und zwar haben wir hier den Dennis mit einem N.
Hallöchen.
Und dem Carsten mit C.
Servus.
Und ich natürlich, der Christoph. Das Z steht für Geschwindigkeit, wisst ihr ja alle.
Ich hab drauf gewartet. Ich wollte das eigentlich gerade selber machen.
So, erstmal kurz in die Runde gefragt, wie geht's euch? Gut, danke. Dann gehen wir direkt mit dem Thema weiter. Nämlich zuletzt gespielt. Wer möchte anfangen?
Nicht so viele.
Ja, kommt. Nicht alle auf einmal.
Der Carsten fängt an.
Der Carsten darf anfangen. Komm.
Ich darf anfangen. Ja gut, dann was habe ich zuletzt gespielt? Ich habe zuletzt ausprobiert, ob es läuft. Cyberpunk 2077.
Und, hat es funktioniert?
Es hat funktioniert, ja, tatsächlich.
Sehr schön.
Und was soll ich sagen? Macht Spaß, ist nicht der Messias unter den Rollenspielen.
Fertig. Genau mein Reden.
mehr muss ich dazu nicht sagen. Ist in Ordnung, ist kein Witcher 3. fertig.
Genau.
Kurz und schmerzlos.
Gut. Dennis?
Ja, jede Menge. Ich war aktiv immer. Ohne Ende. Gespielt habe ich Hitman 2 auf meiner XP-Kiste. Dann habe ich gespielt Command & Conquer Tiberian Sun.
Ja. Das ist cool gewesen damals.
Genau. Dann habe ich gezockt, jetzt wieder, Counter-Strike Global Offensive. Mhm. Renegade X habe ich gespielt.
Ah ja, die.
Ja, und Cyberpunk 2077 habe ich mir runtergeladen.
Aber noch nicht gespielt.
Wird heute Abend verköstigt, denn ich habe nämlich Urlaub. Das bedeutet, ich kann zocken, wenn ihr alle pennt. Super. Ja, das war's.
Und ein Flugzeug hast du auch noch.
Ja, der Microsoft Flight Simulator.
Microsoft Flight Simulator hast du.
Ja, also ich muss mich mal outen. Ich sitze ja eigentlich auf dem Mond.
Und, ach so.
Warte, ich mach mal das Fenster hier. Scheiß Flugzeuge. Scheiße hier. So.
Jo. Wobei ich ja sagen muss, wo ich gerade kurz überlegen musste, Hitman 2, da geht's nämlich schon los mit der Benennung von Spielen. Da musste ich wirklich, gut, dass du den Nachsatz genannt hast, auf meiner XP-Kiste. Sonst hätte ich nämlich das nicht einordnen können, welcher Hitman 2 es denn ist, weil die neuen Teile heißen ja auch wieder Hitman und Hitman 2. Also hätte ja auch der neue Teil sein können, aus dieser neu aufgelegten Reihe.
Ne? Das stimmt. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, das habe ich ja alles in so, das sind ja schon keine Big Boxen mehr. Ich sag mal, das sind so halb Big Boxen. Ne? Und das ist halt so das Zeug, was ich immer so im Trödelmarkt anschleppe. Ja,
die,
im Moment
die Budgettitel.
Ja, und ich muss sagen, also Donnerwetter macht Spaß, ehrlich. Also Hitman 2 fängt ja zum Beispiel ziemlich krass an. Du bist ja praktisch an so einer Kirche und da sind halt auch ziemlich viele Details, ne? Bäume und so Texturen und keine Ahnung was, ne?
Bäume, Texturen im Spiel, cool.
Ja, Moment. Was mich halt dann gewundert hat, du läufst dann praktisch so zur ersten Mission, ne? Zum ersten Auftrag, auf einmal siehst du so eine große Grünfläche, da stehen zwei Bäume. Nachdem so die erste Umgebung komplett vollgepackt war. Ah ja, ist halt so. Und ich bin da dran. Ich mache weiter und werde berichten.
Ja, ist doch schön. Ich habe tatsächlich auch was gespielt. nämlich Company of Heroes 3. Die Pre-Alpha ist ja gerade seit gestern draußen.
Ich wollte gerade sagen, ich wusste gar nicht, dass das existiert.
Bis gestern wusste ich das auch nicht, weil die haben das gestern mal eben so angekündigt und direkt mal eine Pre-Alpha rausgehauen. Das heißt, du kannst eigentlich das Spiel jetzt schon im Singleplayer für 2 Wochen spielen. Man merkt natürlich, dass es noch sehr buggy ist alles, aber es funktioniert trotzdem ziemlich gut. Also das hat einem sofort wieder in Bann gezogen. Viele neue Mechaniken dabei. Toll ist die Missionskarte. Die erinnert an so ein Tabletop-Spiel, weil du da Einheiten durch die Gegend ziehst. Und das Spiel erscheint aber erst Ende nächsten Jahres. Also die haben noch viel Zeit, bis da was kommt. 1,5 Jahre. Und ich hoffe, die verkacken es nicht, weil ich muss sagen, der zweite Teil war leider nur mäßig gut, während der erste Teil hervorragend war. Irgendwie ist das immer so, ne? Division 1 und Division 2? Ja. Nee, aber das habe ich gespielt. Und ich habe da jetzt schon 2 Missionen gespielt und dann halt über die Einheiten über die Karte gezogen. Da freue ich mich drauf, irgendwann mal in die Multiplayer-Schlachten zu gehen. Allerdings nur gegen die KI, in Anführungsstrichen. Weil gegen menschliche Spieler ist mir das echt zu stressig. Da werde ich dann bekloppt. Ja, das habe ich eigentlich nur gespielt. Mhm. Und ja. Ansonsten bleibt nicht mehr so viel zu sagen. Außer irgendjemand fehlt noch irgendjemand was ein. Nicht?
Nö. Spieletechnisch nein. Wenig.
Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir in das nächste Thema rein. Nämlich von einer Ankündigung zur nächsten Ankündigung. Valve hat das Steam Deck angekündigt. Im Grunde die Switch Pro nur mit Steam. Ja, es ist ein Handheld-PC, ne? Und ich weiß auch schon, wer das Ding jetzt in seinem Warenkorb liegen hat.
Hat er?
Hat er?
Kann der was dazu sagen, derjenige, der hier gemeint ist? Oder hat er noch nicht?
Redet ihr mit mir?
Ja, sicher.
Ja. Nein, wieso muss ich denn auch schon wieder in meinem Warenkorb haben?
Weiß nicht, bist du getriggert?
Nein, noch nicht. Ja, so halb. Ja, eigentlich schon, aber ich bin noch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, pass auf. Warenkorb hin oder her. Ja, ich fange mal ein bisschen an dazu. Also das hat mich so ein bisschen im Dunkeln erwischt, das Ganze. Ich hatte mit dem Ding überhaupt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, keiner hat damit gerechnet.
Nee. Gerade auch die Präsentation an nebenbei.
Und ja, was soll ich sagen? Ist halt ein Handheld, ne? Ein bisschen technische Facts gibt es halt auch. Du hast halt ein 7 Zoll Display, irgendwo ein AMD drin. Zen 2 steht hier
zumindest. Warte mal, ganz wichtig, muss aber sagen, ein in Zusammenhalt mit AMD entwickelte spezielle APU ist das, ja. Nicht einfach nur irgendeiner, die haben den entwickelt damit.
Ja, das ist schon richtig, hast du recht. Soll irgendwo zwischen 2,4 und 3,5 GHz takten. Eine GPU haben wir auch. 1 bis 1,6 GHz steht hier zumindest in TechFacts. Ja. RAM haben wir 16 GB. Ja, und dann gibt es da wohl 3 Editionen von dem Ding.
Ne? Wobei, warte mal ganz kurz. Was ich aber das Interessante sagen muss, der RAM ist ja schon DDR5. Das ist ja kein DDR4-Speicher oder so. Die haben ja zugesehen Grafikkartenspeicher da verkauft für den normalen Arbeitsspeicher, der wohl nochmal eine ganze Ecke flotter ist als DDR4-Speicher, ne?
Wenn die sich jetzt nicht verkackeiern mit der GPU. Das ist halt das Problem bei diesen Onboard-GPUs.
Mhm. Ja, die nutzen ja beides.
Ja, ja, richtig. Das ist ja so ein All-in-One-Ding, eine APU, wo alles mit auf einem Chip ist. Ja.
Ja. Genau. Und das ist halt jetzt immer, der schnellste Speicher bringt ja nichts, wenn irgendeine Komponente da am Ende einen Flaschenhals gibt.
Na, ne? Eben.
So, und da, also wie gesagt, das Ganze soll es halt in 3 Editionen geben. Einmal mit, also die unterscheiden sich zunächst erstmal nur im Speicher. Also 64 GB ist die erste, 256 GB die zweite und 512 GB die dritte. Und die hat aber dann auch einen entspiegelten Glasscreen. Ja, Kritikpunkt von mir gibt es da trotzdem. Das 7 Zoll Display ist wieder nur ein LCD-Panel, also kein IPS, kein OLED, ist wieder nur LCD. Finde ich eigentlich schon wieder scheiße, weil ihr kennt mich lange genug, ich bin so ein Bildfetischist und ja, ich finde eigentlich in der heutigen Zeit kann man sich das OLED da schon wünschen.
Ja, es hätte vielleicht noch eine Version raushauen können, wo man sagt, für die Leute, die bereit sind, den Mehrpreis dafür auszugeben, hauen wir halt noch eine OLED-Version raus.
Ja.
Das wäre machbar gewesen.
Ansonsten interessant ist eine 1280x800 Resolution, also ist ein 16:10 Format.
Ja.
Ist eigentlich, also die letzten CRTs, die im 16:10 gebaut wurden, die waren bombastisch, ne? Also das sah gut aus. Also muss jeder so für sich selber entscheiden.
Ja.
Ich hadere noch mit mir. Da können wir ja noch mal, also erstmal an alle, das ganze Ding ist ja praktisch so ein bisschen open, sage ich mal. Also du musst nicht das SteamOS da drauf haben. Das ist von Natur aus natürlich drauf, SteamOS. Du kannst auch Windows drauf spielen und keine Ahnung was. Sämtlichen Klamotten funktionieren halt auch. Also hier GOG und so weiter, Battle.net, geht alles. Hat er zumindest im Video gesagt. Ja, und jetzt letztendlich, was mich halt so ein bisschen noch vom wirklichen schlussendlichen Kauf abhält, ist halt immer noch das Ganze. Es ist praktisch ein mobiler PC. Du kannst ihn ja an den Rechner, also an den Bildschirm anschließen und so weiter und so fort. Aber du hast halt keine Upgrade-Möglichkeiten. Das heißt, das Ding liegt in 2 Jahren in der Ecke. Oder in 3 Jahren.
Kann hinkommen, je nachdem, was du damit spielst. Ich finde ja immer noch, aufgrund der niedrigen Auflösung hält es wahrscheinlich verhältnismäßig lange, solange das nicht an einen 4K-Monitor anschließt. Mhm. Ja. Und es gibt eine Dockingstation, sehe ich gerade.
Der Docking-Aspekt, ja, also ich finde diese portable Geschichte ganz interessant. Was ich jetzt schon wieder sehr ätzend finde, sind halt diese Touchpads, wie auch immer sie jetzt irgendwie heißen mögen, die es ja auch Trackpad, schon mit diesem Steam, ja. Trackpads, die es ja auch schon mit diesem Steam-Controller gab, ne? Mhm. Also die schrecken mich immer ab. Das ist für mich so eine Sache, die würde ich nie nutzen, auch wenn irgendwelche Leute mal gesagt haben, ja, die fühlen sich trotzdem ganz gut an und so weiter. Mhm. Also für mich ist so der PC auch so die letzte Bastion, wo ich dann gerne doch mal sowas wie Echtzeitstrategie dann wirklich mit Maus und Tastatur spiele. Also ich bin, und dafür möge man mich jetzt an sämtliche Kreuze nageln, ja doch mittlerweile jemand, der gerne wirklich auch Ego-Shooter mit einem Pad spielt, wirklich. Ja, ich weiß, da wird jetzt besonders Dennis mich für kreuzigen wollen. Aber ja, ist wirklich so. Also ich habe wirklich festgestellt, dass teilweise bei modernen Shootern teilweise die Steuerung so überladen geworden ist manchmal, dass ich es wirklich nicht schlecht finde, wenn ich mit 2 Händen auf einem relativ kleinen Controller eben alles sofort greifbar habe, wo ich relativ schnell reagieren kann, als wenn ich dann irgendwie habe, ja, übrigens ist Q ist Granaten und Z ist noch irgendwas und T und da und dann greife ich irgendwie über. Ja, man ist schneller, man reagiert natürlich viel schneller mit Maus und Tastatur, das wird immer so bleiben, keine Frage, da werde ich auch nicht diskutieren, aber ich mag halt die Kompaktheit eines Controllers und ich mag auch manchmal das Gefühl, mit 2 Digital-Pads zu spielen, halt Bewegung und halt das Sicht oder die Steuerung der Waffe dann irgendwie, ich finde es halt irgendwie, ich habe mich dran gewöhnt, weil ich super lange auf Konsolen dann irgendwie verblieben bin.
Und na gut.
Ich würde halt sowas nie mit so Trackpads spielen.
Wobei
und
du ja
schon gar nicht irgendwie halt sowas wie, yeah, geil, ich habe jetzt so ein Steam Deck und spiele auf einmal Age of Empires unterwegs mit Trackpads. Da würde ich das kalte Kotzen kriegen einfach nur. Also sowas finde ich total bescheuert. Und hier in dem Video spielt halt einer Factorio, was halt auch so ein super Mikromanagement-Spiel ist, wo du halt solche Produktionsstraßen aufbaust und hat dann Heidenspaß und lässt das super easy aussehen. Und das finde ich für ein Promo-Video wieder so Maustastatur absolut benötigt.
Wobei ich ja sagen muss, ich habe ja mal einen Steam-Controller gehabt und diese Trackpads haben eigentlich wirklich super funktioniert. Du hast das, also die so Strategiespiele gingen ja wirklich locker von der Hand mit. Deshalb denke ich mal, dass sie hier auch sehr gut funktionieren würden. Was der Steam-Controller aber als großes Problem hatte, war, der hat halt nur einen Analogstick gehabt. Und das Trackpad hat den Analogstick noch ersetzt. Das war mein großes Problem gewesen. Weil ich fand, dass dieses Trackpad war halt dann für, ich habe versucht, Switcher 3 damit zu spielen, es hat einfach nicht so gut funktioniert. Also solche Spiele, fand ich, liefen nicht damit, weil es fehlten 2 Analogsticks. Deshalb bin ich dann beim Witcher 3, was ich am PC gespielt habe, dann zum PlayStation 4 oder 3 Controller. Wann kam das Spiel? 2015, ne? Gab's da schon die PlayStation 4? Ja, gab's da schon. Ja, dann habe ich mit der PlayStation 4 gespielt, genau. Mit dem PlayStation 4 Controller, so rum war das. Das ging dann deutlich angenehmer, weil da muss ich dir zustimmen. Diese Witcher mit Tastatur und Maus, du brichst dir die Finger. Und ich drücke dann alle Tasten gleichzeitig und ich habe noch so eine schöne alte Shelly-Tastatur und wenn ich da 3 Tasten gleichzeitig drücke, fängt das an zu piepen oder 4 Tasten und dann passiert gar nichts mehr.
Letztendlich, ja. Du hast ja auch Controller-Unterstützung, ne? Du kannst ja das Ding auch hochkant hinstellen und praktisch mit dem Controller zocken. Xbox Elite oder was?
Ja, gut, wobei du hast ja einen vollwertigen Controller hast in dem Ding ja. Du musst die Trackpads wahrscheinlich ja gar nicht benutzen. Oh, du hast ja zwei Analog-Sticks, genau. Fertig. Und ein D-Pad hast du ja auch.
Ja. Genau, für Titel, die ist halt, genau, ist ja oben links ist ja tatsächlich auch noch ein genau. Stimmt auch, Quatsch, nochmal gerade zurück. Logischerweise zwei Analog-Pads natürlich, meinte ich damit, nicht Digi. Nee, ein Digi-Kreuz hast du oben auch ganz links auf dem Teil, klar. Und das meinte ich auch gar nicht damit. Also Spiele, die sowieso einen Controller benutzen oder benutzen sollten, damit hast du natürlich gar kein Problem.
Ja.
Das ist klar, ne? Also da bei Action-Titeln oder so wirst du damit wahrscheinlich super gut klarkommen. Und zu dem Thema, was Dennis vorhin meinte, dass du wahrscheinlich mit so einem relativ, naja, sag ich mal, zuen System, also es ist natürlich von der Software offen, so habe ich es verstanden, aber von der Hardware natürlich wie so ein, ja, vielleicht ist der Laptop-Vergleich gar nicht mal so schlecht. Du kannst halt wenig, sag ich mal, wahrscheinlich noch weniger als beim Laptop nachrüsten. Du wirst es wahrscheinlich nicht aufmachen können oder wenig irgendwas nachbauen. Das ist halt, wie schon gesagt, der Chip ist dafür extra entwickelt. Du kannst halt nichts rausrupfen und so weiter. Wobei ich denke, wenn es halt darauf ausgelegt ist, dass du es entweder in eine Dockingstation steckst oder an eben einen Monitor, der jetzt nicht unbedingt irgendwie zwei oder 4K oder irgendwas raushaut, wirst du wahrscheinlich trotzdem eine relativ lange Zeit damit glücklich sein. Und vielleicht erinnert mich jemand gleich daran, wenn wir zum Thema neuer PC noch mal kommen. Ich frage mich sowieso teilweise, wie Leute in der heutigen Zeit nur noch, also wie man heutzutage es vielleicht auch nur noch schafft, so kurze Zeitspannen mit seinem neuen PC auszukommen. Weil ich habe mit meinem PC jetzt wirklich 10 Jahre überbrückt. Das ist natürlich extrem. Aber ich bin der Meinung, heutzutage braucht man nicht alle 2 Jahre einen neuen PC. Und ich denke, deswegen ist so ein Teil vielleicht auch ein bisschen haltbarer, als es, naja, zu PC-Hochrüstphasen wie in den 90ern noch der Fall war. Ich glaube, da hat man mit so einem Teil vielleicht jetzt doch noch länger Spaß.
Das kann durchaus sein.
Also den Unterschied, den ich halt sehe, warum höre ich mich jetzt doppelt?
Weiß nicht.
Mal eben. Ach, Monitoring, sorry. Ja, pass auf. Den Unterschied, den ich halt sehe, ist halt einfach auch, wenn du jetzt zum Beispiel das Ding vergleichen würdest mit der Switch zum Beispiel, ne? Die Switch OLED ist ja auch angekündigt worden. Es gibt ja Spiele, die werden ja speziell dann für diese Plattform entwickelt und halt auch auf die Hardware-Eigenschaften angepasst. Das heißt, du hast eigentlich immer eine aktuelle Konsole und kannst halt also praktisch dann immer die aktuelle Software dafür spielen. Ne? Wenn ich mir jetzt angucke, gut, die AMD-CPU und das Ganze, diese Grafiklösung, die dann halt noch dann mit drin steckt, ist ja alles schön und gut. Wie gut sie dann tatsächlich funktioniert, wird die Zeit zeigen. Ne? Weil sie sagen ja jetzt schon im Video, dass du die meisten Spiele von den Grafikdetails her auf Mittel bis High spielen kannst. Klar, ich meine, was willst du auch mit Ultra Details auf einem 7 Zoll Display? Siehst du sowieso nicht. Die Auflösung macht den Rest, ja, richtig. Aber ein neueres Spiel, was jetzt, ich sag mal, 2023 rauskommt, zum Beispiel irgendein First-Person-Shooter und irgendein Grafik-Epos oder so, ne? Da wirst du dann schon mit dem Ding vielleicht deine Probleme haben. Aber letztendlich ist es die Frage, wenn ich doch einen vernünftigen, nein, ich sag mal, einen halbwegs aktuellen Gaming-PC habe zu Hause und will das einfach nur mobil nutzen, im Zug, im Hotel oder was auch immer, ob ich mich da mit einer etwas schlechteren Performance zufrieden gebe. Und für mich ist das ein Deal, den ich eingehen kann.
Ja, denke ich aber auch. Ja. Das ist ja wie bei Switch hier, Wolfenstein oder The Witcher. Da weiß man auch, es sieht definitiv schlechter aus als auf den großen Konsolen oder auf dem PC. Man ist damit trotzdem zufrieden. Und so schlecht sieht The Witcher 3 auf Switch gar nicht aus. Sieht halt wirklich aus wie auf einem PC, der ein bisschen schwacher verbrust ist. Aber schauen wir mal, wie sich das Ding entwickelt. Vor allem, wie das auf dem Markt ankommen wird. Weil wir wissen ja, Steam probiert ja gerne mal aus.
Ja.
Der Steam-Controller war ja eine Sache, der wird ja in der Zwischenzeit nicht mehr produziert, den haben die eingestellt, weil der nicht so erfolgreich war, wie sie es wollten wohl. Dann haben die ja die Steam-Machines damals ja zusammen mit einigen Entwicklern rausgehauen, halt so, ja, Fertig-PCs mit Steam drauf, ist aber auch nie was draus geworden. Und ja, Valve Index ist ja ein Erfolg für die, keine Frage. Steam Link gab es ja auch noch, diese kleinen Steam-Streaming-Boxen, wo du das Ding an dein PC, an den Fernseher gestellt hast und konntest dann von deinem PC aus die Spiele auf den großen Fernseher streamen. Lässt sich darüber streiten, ob das Ding notwendig ist oder nicht. Ich habe so ein Ding noch original verpackt zu Hause liegen.
Ja.
Und zu guter Letzt jetzt natürlich dann das Steam Deck, wo ich mal hoffe, dass sie damit erfolgreich sind, weil die Idee dahinter, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne?
Die Idee ist super.
Ja.
Wirklich. Also, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht und ja, ihr hattet ja recht, ich habe es schon im Warenkorb. aber ich habe noch nicht auf Kaufen gerückt.
Ja.
Ich bin tatsächlich, also ich muss Kompromiss eingehen.
Hm.
Valve Index hast du ja schon gesagt und die kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch. Und deswegen muss ich da einen Kompromiss eingehen, ob ich jetzt dann doch die OLED Switch kaufe oder das Teil.
Ja.
Ich brauche ein bisschen mehr Infos noch, ne? Und ich muss halt noch ein bisschen warm werden mit dem Ganzen. Dazu stand gleich mehr.
Okay. Also behalten wir da mal ein Auge drauf, würde ich sagen.
Gucken, ob das ein Testballon ist, der über den Teststatus rauskommt, ob
genau.
sich das länger hält.
Dann ist natürlich auch noch die Frage, wenn Valve damit rauskommt, das Ding sogar vielleicht halbwegs erfolgreich ist, wer zieht nach? Wer fängt, man nimmt die Investitionen in die Hand, weil Valve hat nun mal den Vorteil, die haben Steam im Rücken, verdienen sich eine goldene Nase damit und haben natürlich das Geld, um so Sachen auszuprobieren. Wer wird dann vielleicht auf die Idee kommen, Epic, der große Konkurrent, vielleicht sagen die ja, oh, was die können, können wir auch. Und zack, gibt es plötzlich ein Epic-Deck oder sowas. Wer weiß. Vielleicht fängt da ja auch ein Handheld-Konsolen-Krieg an, wie es ja zwischen Microsoft und Sony der Fall ist, während Nintendo ja aktuell der lachende Dritte ist. Man kann gespannt sein.
Ja gut, Nvidia hat es ja mal versucht mit dem Nvidia Shield. Die sind ja grandios baden gegangen.
Grandios, damit. Aber die Dinger waren auch groß, klobig und auch nicht so der Burner. Aber der Steam Deck ja doch schon, wie kann man sagen, sexy aussieht.
Wie gesagt, es bleibt abzuwarten.
Ja.
Ich sag mal, das Schöne ist, sie sind mit dem Teil nicht abhängig, dass das irgendwie einschlägt wie eine Bombe, weil sie verkaufen ihre Spiele ja trotzdem.
Mhm.
Ne? Dadurch, dass dafür keine Spiele developed werden, speziell, also zumindest das, was ich jetzt weiß, so sind sie auch nicht so stark davon abhängig, dass das Teil sich unheimlich schnell verkauft, damit sie ertragreich werden.
Ja.
Ne? Sondern, also ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Switch release und ich habe Entwicklerstudios, die wollen Switch-Spiele releasen, und machen und bauen, klar, die haben natürlich keinen Bock da drauf, oh, diese scheiß Flugzeuge, die wollen auf den Sack, aber das ist echt zu warm, sorry Jungs, ist echt zu warm, ohne Fenster auf, ja. Auf jeden Fall, die haben halt einfach keine Lust, was zu entwickeln für eine Konsole, die sich nicht verkauft, ne?
Ja,
gerade bei Steam ist es ja so der Fall, okay, die Entwicklerstudios entwickeln einfach für einen PC weiter und Steam OS auf dem kleinen Teil portiert es halt dann darüber, ne?
Ja, also ich lege gerade hier keine Portierung möglich, erforderlich. Ja. Im Grunde alles, was auf Steam funktioniert, funktioniert auch da drauf. Und es gibt sogar Entwickler-Kits direkt, die man dann noch runterladen kann, um das Ganze zu probieren über Steamworks. Also der große Vorteil von der Kiste ist halt, du hast eigentlich alles an PC-Games, die zur Verfügung stehen, hast du da. Du musst nicht erstmal jetzt 50 Studios klar machen, die für dich Spiele entwickeln, ne?
Ja. Richtig, ja, genau. Und das ist ja natürlich auch ein unglaublicher Bonus, sage ich jetzt mal, vom finanziellen her, ne?
Ja, ja.
Wenn du dann keine Rahmenverträge oder was schließen musst oder irgend so ein Quatsch, ne? Oder irgendwelche Verpflichtungen eingehen musst, ne?
Ja. Sehr schön. Sachen gibt's. Da.
Tja.
Gibt's ja wohl. Wo war ich genau? Das Tolle an der Sache ist ja, unser Podcast ist heute sehr computerlastig, deshalb ist es vielleicht doch ganz okay, dass der Dennis nicht da ist, der sich entschuldigen lässt, weil der hat ja, ist halt ein Consolero durch und durch. Und er besitzt zwar auch ein Gaming-Notebook, aber nur damit er ein bisschen Leistung hat, aber so einen wirklichen Gaming-PC, ja, hat er nicht. Aber wir drei haben natürlich Gaming-PCs. Deshalb kommen wir jetzt zu dem zweiten Thema, den wir haben, nämlich ja, Gaming-PCs. Wobei das Interessante natürlich da auch zu hören ist dann von euch, welchen Gaming, wie sah euer Gaming-PC vor 5, 10 oder 15 Jahren aus? Mhm. Und wie sieht es heute aus? Und vor allem auch warum? Und da fange ich einmal ganz kurz an. Ich habe ja zwar eine neue CPU, aber eine alte GPU, also die 1080 Ti. Ja, ich habe es ja irgendwann mal schon erwähnt, die hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und die Kiste läuft und alles wunderbar. Aber ich bin ja einer, das habe ich ja auch schon öfters erwähnt, fällt mir ein, dass ich eine Grafikhure bin. Das heißt, bei mir muss alles toll aussehen. Deshalb auch, Carsten, du sagtest ja vorher, du hast 10 Jahre gebraucht zum Upgrade oder sowas.
Ja.
Bei mir sind die Abstände ein bisschen kürzer, weil ich habe mir teilweise eine neue Grafikkarte gekauft, nur weil das Spiel nicht mehr mit 60 FPS lief auf der Auflösung. Also ich weiß, als ich die GTX 970 damals durch eine 1070 getauscht habe, nur weil The Witcher 3 nicht in der QHD-Auflösung flüssig lief. Gut, ich hätte noch ein paar Monate warten können, hätte es wahrscheinlich auch flüssig gelaufen, weil die es dann durchgepatcht hätten. Aber ich bin tatsächlich jemand, der teilweise dann, wenn ein PC nicht mehr vernünftig läuft, ein Upgrade von dem Ding macht. Das war damals bei Half-Life 1 so, das war damals für Half-Life 2 so. Und ich glaube, das wird, wenn Half-Life 3 kommt, hoffentlich nicht der Fall sein. Aber wenn es dann notwendig ist, werde ich mir auch da hoffentlich zu normalen Preisen eine Grafikkarte leisten können. Mhm. Weil ich bin halt einer, das muss dann gut aussehen. Und ja, so Gaming-PC, so richtig Gaming-PC kann ich eigentlich erst sagen, hat das angefangen, als ich die GeForce TI 4200 mir gekauft habe. Weil das war von den drei 4000er Karten zwar die kleinste, aber trotzdem eine sehr flotte Karte.
Au, au, au.
Ja. Und danach, was hatte ich denn danach? 6600. Dazwischen noch irgendeine, ich glaube die 7800. Aber das war so eine OEM-Karte, die war Hölle laut. Ja, gruselig. Also der PC, ich habe den PC eingeschaltet und ich dachte, das Ding fliegt jetzt schon zum Mond. ja, und dann halt die 970 und dann alles, was ich erwähnt hatte. Weil, wie gesagt, wenn ich am PC zocken möchte, dann muss das halt richtig gut aussehen. Bei einer Konsole bin ich noch einverstanden, wenn es nicht hundertprozentig so aussieht, wie es aussehen könnte, nur halt so, wie die Konsole es kann. Aber beim PC will ich halt flüssig mit allen Details spielen. Und wenn ich irgendwo Abstriche machen muss, gefällt mir das halt einfach nicht. Mhm. Das finde ich dann immer sehr schade. Und ja, wie sieht das bei euch aus? Also ich weiß, jo, dass der Dennis gerne auch immer Heidetal spielt.
Ja, das stimmt.
No.
Ja, wie soll ich sagen? Angefangen hat es alles mit einem 486er im Wohnzimmer. oder war das noch ein 386er? Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber da war das ja noch kein Gaming-PC. Doch, aus deiner Sicht war es schon ein Gaming-PC, das stimmt.
Ja, was heißt Gaming-PC? Das war damals das eins der, ich sag mal, einigermaßen guten Systeme, die man so haben konnte.
Ja.
Und mein Vater hatte das damals gekauft. Und ja, so habe ich angefangen. Ne? Ich kann dir jetzt nicht mehr genauere Sachen sagen. Ich meine, da war irgendeine Elsa war da drin, Grafikkarte. Eine Tausender oder was, 2000er, ich weiß es nicht mehr genau.
Also ich kann dir noch mal die genaue Hardware-Konfiguration von meinem allerersten PC nennen. Das war ein Intel Pentium mit 233 MHz, ein MMX-Prozessor. Mhm. Auch beim Speicher muss ich jetzt gucken. Ich glaube, das waren irgendwie 32 MB Speicher oder sowas gehabt. Oder selbst das war nur noch die Hälfte. Habe eine 2 GB Festplatte gehabt, weil Windows 95 konnte damals nicht mehr als 2 GB verwalten.
Genau.
Das war noch so eine große 5,25 Zoll Festplatte, die da verbaut war, die alte von meinem Vater. Und eine Nvidia Riva 128 Grafikkarte war drin.
Ja, 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 ja.
Mit 4 MB Speicher. Ja, ja. Das Ding rotzte alles weg. Und ich habe dann später eine Voodoo 1 Karte gekriegt. Und dann habe ich erst recht alles weggerotzt.
Eine Diamond Monster?
Ich weiß nicht, von welchem Hersteller die war. Ich glaube aber, es war eine Diamond-Karte, weil mein Vater hat damals Diamond-Karten gekauft und Maxtor Grafikkarten? Wie hieß doch Maxtor, ne?
Nee, Maxtor Festplatten.
Maxtor Festplatten, nee, dann war das der andere.
Jetzt muss ich mal kurz nochmal nachfragen. War das die Zeit, wo Voodoo noch quasi ihre Chips irgendwie hat fremd verkaufen lassen? Weil ich kann mich doch hinterher erinnern, dass Voodoo-Karten ab 2 oder so doch eigentlich immer Voodoo selbst hinterher nur noch verkauft hat. Oder irre ich mich da?
Ich weiß es gar nicht.
Weil ich kann mich erinnern, dass ich ab Voodoo 2 und Voodoo 3, die ich hinterher hatte in meinen Rechner, dass das immer nur Voodoo selbst gebrandete Karten waren, dass die nicht von irgendwie Fremdherstellern waren.
Das kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass Nvidia schon so nachgerückt ist und die anderen einfach nicht mehr wollten. Weil ich weiß, dass Voodoo sich ja kaputt gewirtschaftet hat, weil die nicht mehr hinterhergekommen sind.
Ja, aber es gab zu Voodoo-Zeiten gab es noch keine Nvidia-Karten.
Das war doch, ich habe doch eine Nvidia-Karte, also von Nvidia-Chip, das gab es.
Ja, ja, Nvidia-Chips, aber es gab keine GeForce in dem Fall. Also das war ein Brand, die Chipsorte oder die Art gab es zu der Zeit
ja noch genau.
Voodoo 5, glaube ich, war das letzte, oder 6 irgendwas, 6.000, 5.000, irgendwas war das letzte Ding und danach sind die kaputt gegangen.
Ja, genau. Es gab noch die Dingens, die Verge-Karten gab es noch, ATI gab es auch schon. Ja. Dann gab es diese Elsa-Dinger.
Die S3 gab es damals auch.
Ja, genau, S3, genau. Dann gab es diese Elsa-Dinger, die waren gar nicht schlecht. Und dann gab es halt die Voodoos und am Ende dann oder später dann mit diesem 3DFX oder
das ganze. Das war ja von Anfang an mit den Voodoo-Karten, genau, 3DFX. Wo dann, wenn du ein Spiel mit 3DFX gestartet hast, dieses Logo immer kurz kam.
Ja, genau.
Das Coole war ja, dass das ja durch das VGA-Kabel durchgeschleift worden ist irgendwie. Das war schon eine coole Technik damals. Und ganz kurz noch zum Ende, bevor du weiterführen darfst, zum Thema PC-Upgrade. Ich habe dann Half-Life gespielt, ein Level ruckelte, mein Vater hatte Mitleid mit mir und ich habe von ihm die Voodoo 2-Karte bekommen und dann konnte ich Half-Life endlich durchspielen. So, in einer Auflösung von 800 zu 600 Pixeln.
Ja, ist doch richtig so. Ja. Mit einem schönen fiependen Röhrenmonitor, wie sie hat gehört.
Genau, aber der konnte bei dieser Auflösung schon 100 Hertz. Das war voll das geile Teil, was ich da hatte. Mit so einem flachen Bildschirm, der war von Hyundai. Hyundai haben die Bildschirme gebaut?
Na, wahrscheinlich Toshiba, oder?
Nee, das war irgendwas mit H gewesen. Bei dem. Wie sieht man das? Ich glaube, bei dem Video für die LAN-Party sieht man den kurz. Das ist so ein Bildschirm, der ist so ganz flach vorne, obwohl der gar nicht flach ist, aber die haben so ein flaches, gefaktes Flach gehabt und dadurch wirkt der flach. Egal, war ein geiler Bildschirm, bis er irgendwann runtergefallen ist und kaputt war.
Also die Röhrenmonitore eigentlich so ab den 90ern, die waren eigentlich fast alle 100 Hertz für PC, weil VGA das ja eigentlich teilweise dann schon vorausgesetzt hatte. Ne?
Ja.
Also ich sag mal, die meisten, also VGA sieht eigentlich erst vernünftig aus mit 100 Hertz.
Ja, eben.
So, na auf jeden Fall, das, wie gesagt, das war halt so dann der erste PC, an den ich mich so wirklich erinnern kann. Später habe ich dann meinen ersten eigenen PC bekommen. Das war ein Pentium 2 mit 333 MHz.
Ui.
Ja? Richtig.
So Slot-In, also das ist der große?
Ja, ja, sicher. Ne, richtiges Knüppelding von Compaq. Super. Ja, ich hätte irgendwann dann erstmal festgestellt, dass Compaq eigentlich scheiße war. So, auf jeden Fall. Es war halt, ich weiß nicht mehr, wie viel RAM, 32 MB oder 64 MB Maximum, ne? Irgend so eine scheiß Grafikkarte war da drin, ich weiß gar nicht mehr, was genau. Ich kann mich aber erinnern, Siedler 3 habe ich gespielt, auf der Kiste. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und mein Vater hat dann damals den ersten Medion-PC in unserem Leben gekauft. Und zwar einen, irgendwann dann um die Mitte der 90er, 95, glaube ich, war das. Ich weiß es echt nicht mehr, das 97.
Nee, das muss später sein. Der erste Medion-PC kam später.
Ja, auf jeden Fall, das war aber auf jeden Fall dieses silberne PC. Also es war noch ein Aldi-Rechner halt, dieser silberne PC mit diesen schwarzen Klappen vorne. Mhm. Das Gehäuse habe ich übrigens noch im Keller.
Ja, das war dann
einen Pentium 3 800 MHz mit 512 MB RAM. Genau, stimmt. Und ich hätte nur 256 MB. So war das. 512 MB RAM und eine GeForce Ti 4200, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja. Na, auf jeden Fall, Entschuldigung. Das war der zweite, den er gekauft hat. Pentium 4 war das. Ach, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er den dann mal gekauft und bei mir lief halt kein Command Conquer, also bin ich immer rübergelaufen und hab das dann bei ihm gespielt. So, dann hat er irgendwann festgestellt, weil ich das über Boxen laufen hatte, dass das ja ein Ballerspiel ist. Dann durfte ich das nicht mehr spielen, dann musste ich das immer spielen, wenn er nicht zu Hause war. So, ja, auf jeden Fall, so ging das dann weiter. Ich habe dann irgendwann auch immer, ich habe immer den alten Aldi-Rechner bekommen, weil er sich einen neuen gekauft hat. Mhm. Und ja, irgendwann wurde ich dann langsam etwas größer und hatte dann entdeckt, ja, dass ich halt auch irgendwie Bock habe auf PC zocken und so und habe mir dann mein, damals habe ich mir dann Pentium 4 gekauft. Das war noch ein 1,8 Gigahertz, glaube ich. Mhm. Das war damals das Flaggschiff, da war ich den ganzen Sommer für arbeiten.
Boah, 1, ja, die waren auch ganz schön teuer damals.
Ja, ja, richtig. Eine 6150 GeForce Ultra, also eine 6150 Ultra habe ich mir, ne? Richtig, richtig rangeklotzt habe ich da. Mhm. Für den Tower hatte ich kein Geld mehr. Habe ich den alten genommen.
Ja, man muss auch Streichen machen, ne?
Ein bisschen plündern dann. Ja. Festplatte, mein Vater hatte zwei, ich habe ihm einfach eine geklaut, hat er nicht gemerkt. und ich weiß nicht, was war da noch? Ja, irgendwas. Wer kloppt da gerade auf irgendwas rum? Hä? Hört ihr das auch, dieses Bam, 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 Bam?
Nein, das ist nur in deinem Kopf.
Ach du Scheiße, fängt der Hackspeck schon wieder an.
Ja, Holzkloppen. Geht los.
Ja. Nee, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, da habe ich mir den dann halt geholt. Das war dann schon 512 MB RAM, hatte das Ding. Und das war halt, ich war halt der König, ne? Ja. Weil ich hatte halt den dicksten Löres da, ne? Mit dem Rechner, ne? Das war natürlich klasse. Ja, und dann ging das irgendwann weiter und ich war halt immer treuer GameStar-Leser, muss ich sagen. Ich bin auch heute noch treuer GameStar-Gucker. Die Zeitung kannst du ja nicht mehr bezahlen. ich glaube, die kosten mittlerweile 17 Euro. Oder ich habe die damals für 5 oder 14 Euro. Ich habe die damals für 5 Euro gekauft mit CD. Ja,
Print ist tot, das ist leider so.
Ja, ja. Na, auf jeden Fall habe ich dann weitergemacht und dann kam der erste AMD. Das war ein XP 3200.
Dann hast du ihn relativ spät gekauft. Stimmt, du hattest ja erst Intel. Weil die haben ja damals hier mit dem 1300, also XP 1500 oder sowas war ja der erste, glaube ich. Plus, immer das Plus vergessen, nicht vergessen, weil das war ja nicht die reelle Megahertz-Zahl, sondern nur der Name von dem Ding.
Genau, ein 3200er taktet bei 2,2 Gigahertz.
Genau.
So, auf jeden Fall habe ich den dann, ich habe meinen dann verkloppt und habe den dann gekauft, weil ich irgendwann gehört habe, dass AMD natürlich der Shit sein sollte. Mhm. So, Grafikkarte, keine Ahnung mehr. Ja, und dann irgendwann war es dann soweit, ich wieder in der GameStar gelesen, AMD macht 64-Bit-Prozessoren. So, und dann habe ich natürlich direkt, bin ich da hochgesprungen wie so ein Erdmännchen aus so einem Hügel, weil also so, 64-Bit, muss ich haben. Und dann habe ich mir den AMD 64, boah, was war das? Ich glaube auch 3000 Novat damals gekauft. In einem schönen klassischen, den damals jeder hatte, Chief Deck Hightower. Mhm. Ja, da habe ich mir dann auch eine vernünftige Soundblaster reingeschraubt und ich weiß gar nicht mehr welche Grafikkarte. Aber auch wieder irgend so ein fast High-End-Modell. Ich habe bei Grafikkarten habe ich nie gespart. Ich bin eine absolute Grafikhure. Schon immer gewesen.
Noch schlimmer als ich wahrscheinlich, ne?
Keine Ahnung. Ich konnte das einfach nicht haben. Das war halt so, du hast halt diese GameStar gelesen, du warst halt gehypt und wolltest halt die ganzen Spiele dann da auch spielen und wolltest halt toll sein und wolltest halt überall mitspielen.
Und so, weißt du, was das Schlimme da war? Wenn die dann beim Spieltest, am Ende war dann immer dieser Kasten, Bewertungskasten und dann waren da immer PC-Konfigurationen aufgeteilt oder Grafikkarten mit Rot, Gelb und Grün. Und wenn deine Grafikkarte bei Gelb war, warst du schon sofort traurig und hast dich schon nach einer neuen Karte umgeguckt.
Ja, genau. Ich habe halt auch damals so ein bisschen hobbymäßig in so einem PC-Laden gearbeitet. Also ich saß immer an der Quelle. Mhm. Und Alter, ich weiß gar nicht, wie viele PCs ich aufgesetzt habe für eine neue Grafikkarte. ich habe das halt eigennützig halt einfach gemacht, ne? Mhm. So. Auf jeden Fall hatte ich dann mein 64-Bit-System und war ich halt gehypt ohne Ende, ne? Jo. So, und dann muss ich auch sagen, dann hat dann so die wirkliche Hardware-Master-Race-Zeit bei mir danach auch irgendwann aufgehört. Ich habe dann angefangen mit World of Warcraft irgendwann später und dann habe ich mir einfach einen neuen Rechner gekauft, wo ich der Meinung war, ich brauche einen. Das war dann halt auch so ein Asus-Ding. Mhm. Gegen so ein Intel Core Duo 2 oder was, ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht. Und damals mit Vista noch drauf. Ja, und dann muss ich dazu sagen, seit 2012 war ich geheilt, die Sucht war überwunden. Ich habe keinen wirklichen aktuellen PC mehr gehabt. Ich habe meinen PC damals verkauft, als ich mit WoW aufgehört habe. Mhm. Ja, bis vor 2 Tagen. da habe ich mir dann wieder was gekauft. Und zwar, ich habe jetzt einen aktuellen Gaming-PC habe ich mir gekauft, weil ich der Meinung war, ich habe zu viel verpasst in der Zeit und ich habe jetzt wirklich lange geplant und wollte lange praktisch mir schon was Aktuelles zusammenschrauben. Ihr kennt das, ihr habt meine Gedankengänge ja regelmäßig zu spüren bekommen bei WhatsApp.
Ja.
Und ich habe so oft hin und her gerechnet und ich wollte eigentlich, wie sagt man, mir was selbst zusammenbauen. Aber aufgrund der aktuellen Grafikkartenpreise habe ich mir das dann geknickt. Ja, und das dementsprechend, deshalb habe ich dann jetzt doch ein Komplettsystem gekauft. Und ist ein Intel 10700 drin. Ja, 32 GB RAM. Eine Zotac GTX oder RTX 3070. 1 Terabyte SSD und 4 Terabyte HDD. Habe ich was vergessen? Ach ja, und ein schönes Asus Mainboard.
Ist ein Gigabyte.
Gigabyte, Entschuldigung. Ist ein Dingens übrigens, ist ein Medion-Rechner. Ne? Ist dieser Eraser X10, aber den gab es wohl nur irgendwo in Österreich in dieser Konstellation. Ja, den habe ich mir gekauft und so als Non-PCler von Welt hatte man natürlich auch keinen Bildschirm. Also habe ich mir leider von Gigabyte den passenden Bildschirm gekauft. Und wollte dann eigentlich meine geile Skiller-Tastatur hier nehmen, die ich mir mal irgendwann geholt hatte. Hab aber auf dem Teutelmarkt noch eine Razer gefunden am Sonntag. Jetzt nehme ich die. Ja.
Ja, du musst auch dazu sagen, dass, warum du die genommen hast, weil das Klackern deiner Frau auf den Sack ging.
Ja, dann kriegt er die ganze Story. Also, die Skiller Shakun, die hat halt diese Mikroschalter drin. So, und das klickt halt, wenn du halt die Taste drückst, macht halt das Klick. Ne? Jeder PCler weiß, jeder PC-Gamer kennt das Klicken von alten Cherry-Tastaturen. Das ist halt.
Ja, so wie ich eine, die habe.
Ich finde die schön, aber klar.
Ja, richtig. Laut. Und wenn ich halt dann, ich sag mal, den Kompromiss eingehe, damit ich in Frieden zocken kann, pennt meine Frau gerne mal bei mir im Gaming Room. Entsprechend dessen kann sie das nicht haben, wenn das dann dauernd dann klickt. Also habe ich mir dann eine kostengünstige Razer gekauft. Und die klickt jetzt nicht mehr. Und weil ich zu faul und zu fett bin, jedes Mal umzustecken, bleibt die jetzt da einfach dran und dann ist kurz. Ja, das war meine Story dazu. Ja. Ja. Ach so, ein neues Headset habe ich mir auch noch gekauft. Und ein neues Mikrofon. Ich hoffe, ihr hört das, liebe Zuhörer.
Sehr geschmeidig. Geschmeidiger als sonst.
Jetzt extra einen Daumen nach oben dafür.
Ja.
Ihr habt das doch gar nicht gemerkt.
Nein, doch. Auf Nachfrage haben wir das gemerkt.
Ihr Arschgeige, sicher. Ja.
Ah, herrlich.
Komm, Carsten, plauder mal aus dem Nähkästchen. Von okay, 1928 bis heute.
Jetzt muss ich echt mal überlegen. Dazwischen klafft ein ganz großes Loch, weil den ersten PC kann ich jetzt auch mal eben schnell rekonstruieren. Der erste Gaming-PC, den ich von meinem Kommunionsgeld, ja, Katholiken kennen diesen Trick. Die katholische Kirche hasst diesen Trick, wenn sich von seinem Kommunionsgeld ein PC erschnort.
Ich habe das auch gemacht. Ich habe mir nur ein Handy gekauft von der Konfirmation.
Genau, habe ich ja dann, wie man das als Kind so macht, ja, da kann man ja auch irgendwie Office-Anwendungen, ne, so von wegen mal Matheaufgaben drauf machen. Jeder kennt diesen Trick, wie man dann irgendwie seinen ersten PC sich ergaunert.
Genau, mit diesem Trick kriegst du deinen Gaming-PC. Deine Eltern hassen dich dafür.
Richtig. und das war, habe ich mir damals bei Promarkt, diesen Elektronik-Fachmarkt gibt es ja auch schon nicht mehr, da hat ja auch schon das Zeitliche gesegnet, habe ich mir bei Promarkt meinen ersten PC gekauft von der deutschen Marke, die es auch nicht mehr gibt. Ja, also wir reden jetzt nicht von Escom oder von, was gibt es noch, Vorbis, sondern von Peacock. Kennt noch einer Peacock?
Ja.
Das war ein Peacock MIDI Tower, also so diese Dreiviertel, noch nicht ganz, zwei Drittel Variante, weiß nicht, wie hoch die Dinger waren. Auf jeden Fall war das so ein Knautsch-Tower mit diesem lustigen V drauf. Das war so ein Faun-Symbol von Peacock. Ja, der Englische, wer des Englischen mächtig ist, wird es schon wissen, was das für ein Vogel ist. Und genau, da drin war ein 486er DX2 66 MHz. Ich glaube, jetzt müsste ich lügen, 4 oder 8 MB RAM. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Eine 20 Megabyte Festplatte und ein Double Speed CD-ROM-Laufwerk.
Boah, wie alt warst du denn da?
Ja, wann hat man Kommunion?
Keine Ahnung.
Ja, er war da ungefähr 25, weil er ein alter Sack ist. Ist doch klar, oder nicht?
Nein, wie alt muss ich da gewesen sein?
Hat ja, Kommunion hast du doch mit 10 Jahren.
Mit 10, da muss ich 10 gewesen sein. Ja. So. Und dazu habe ich mir dann noch, weil ich ja jetzt ein CD-ROM-Laufwerk hatte, habe ich mir noch Day of the Tentacle mitgenommen auf CD-ROM, die CD-Talkie-Version. Die habe ich heutzutage auch immer noch, genau in derselben Verpackung. Sieht aus, wie als hätte ich sie gerade gekauft. Mhm. Und was ich auch noch dazu mitgenommen habe, ich weiß nicht, ob das jemand von früher noch kennt, diese schönen Telefon-Call-In-Shows, die es ja früher auf so Sendern wie Sat1 und
Hugo.
Tele5. Hugo,
ach,
genau.
Ach, genau.
Dieses Hugo-Spiel gab es früher nämlich irgendwie Hugo 1 bis, ich glaube, 3 oder 4 war das schon raus.
Habe ich auch gehabt.
Ja. Und dann habe ich das irgendwie auf, weiß nicht, 3 oder 4 Disketten, habe ich mir auch noch ein Diskettenspiel mitgenommen. Das waren so meine ersten PC-Spiele, die ich hatte.
Das habe ich auf meinem Amiga gehabt.
Genau, und das war mein erster PC. So.
Das Hugo-Spiel hatte ich auch, original gebrannt.
Ja, ich hatte sie original, weil da war noch nichts mit Raubkopieren. Da war ich noch
unschuldig,
was das angeht. Unschuldig, genau. Ja, und dazu hatte ich halt einen schönen fetten Peacock-Monitor auch, ich glaube 14 Zoll, würde ich jetzt mal sagen, CRT, logischerweise. Und ein paar schöne Aktivlautsprecher, so richtig schön fett in weiß, beige, wie man das so kennt, also alles in diesem Ton. Ich glaube, die einzige Farbe, die da ein bisschen rein gespielt hat, war dann dieses Peacock. Die hatten so ein, ja, was war das, so eine Farbe? So ein grün, nicht grün, wie nennt sich das? Ich bin Mann, ich kenne wieder nur grün und wie heißt denn das? Nimm mal eine andere Farbe als grün, eine Schattierung von grün. Türkis, das war so ein Türkis, genau. Das war so ein komischer Türkis-Ton, da war dann der Powerschalter war Türkis und an der Seite war so ein, irgendwas war da auch noch an der Seite so abgesetzt Türkis. Das war das Einzige, was an diesem PC ein bisschen Farbe hatte. Der Rest war, wie man das in den 90ern von allen Elektronikgeräten kennt, halt so ein Beige. Ja. So, und das war mein erster PC. Den habe ich auch irgendwie, ich glaube, relativ lange genutzt, weil was habe ich früher gespielt? In den 90ern, klar, alle klassischen LucasArts Adventure und so ein bisschen Strategietitel, aber so die ollen Sachen halt, ne, was man so halt kennt aus der Zeit. Das lief da auch alles prima drauf, aber als dann so die Sachen kamen, sowas wie Duke Nukem 3D, da war es dann mit dem 486er auch vorbei. Ne? Das lief dann natürlich nicht mehr, außer Diashow, wenn man dann das Fenster so mit dem Minus-Button so weit klein gemacht hatte, klein skaliert hatte, dass man irgendwie noch was spielen konnte, aber da war dann auch der Duke und die Waffe und alles so pixelbreiig, dass da nichts mehr lief. Also musste dann Pentium her, oder ein Pentium, wie auch immer man das aussprechen mag. Und da habe ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich den Gebrauch gekauft habe oder wem ich den dann aus dem Rücken geleiert habe, weil ich frage mich bis heute, wie ich in dem Alter immer an neue PCs gekommen bin, weil die Dinger waren schweineteuer. Weil später kann ich mir das erklären. Später habe ich irgendwie Geld angespart, halt über Jahre, also das waren dann wirklich Jahre, ne, weil immer zu Geburtstagen, zu Weihnachten, da mal von Oma was zurückgelegt, hier mal einen Ferienjob gehabt oder so. Aber ich frage mich wirklich, wie ich in der Zeit, und das waren ja nun mal die 90er, da waren ja diese Upgrade-Schritte wirklich hart, ne, ja. Weil die Spiele, die rauskamen, waren ja wirklich so Meilensteine, was die technischen Fortschritte angeht. Ja. Das heißt, du hattest ja wirklich solche Quantensprünge wie irgendwelche 3D-Shooter oder was weiß ich nicht. Und dann war dein PC halt von vorne bis hinten Fratze. Du musstest dir einen komplett neuen Rechner kaufen, weil sich die Schnittstellen geändert hatten. Was weiß ich, da hattest du eine ISA-Schnittstelle drin. Was weiß ich, alle Soundkarten und alle Grafikkarten hatten ISA-Bus. Und auf einmal war es PCI oder AGP oder was auch immer da alles nacheinander dann kam im Laufe der Jahre. Und du konntest das ganze Mainboard wegschmeißen, weil nichts mehr aktuell war. So, heute hast du halt PCI. Gut, und das hat sich jetzt seit Jahren vielleicht mal in der Geschwindigkeit geändert oder sage ich jetzt mal so, aber es ist nicht von Grund darauf, dass irgendjemand jetzt gesagt hat, gut, wir haben jetzt mal uns was komplett Neues überlegt und das ist jetzt weg oder IDE zu SATA oder so. Ne, das sind halt so Sachen, irgendwann war halt alles obsolet.
Ja.
Und das war in den 90ern gefühlt alle 3 Minuten so, übertreibe ich jetzt mal. Ne? Und ich habe mich halt wirklich gefragt, wo ich das Geld zwischendurch her hatte, um mir diese Rechner immer zu holen.
Hast du keine Backpulvertüten verkauft?
Nein, ich weiß es nicht. Also das ist so ein schwarzes Loch, wo ich wirklich nicht weiß, wo ich dann zwischendurch einen neuen Rechner hatte. Auf jeden Fall muss es dann irgendwann, der erste Schritt muss gewesen sein, dass ich einen ganz normalen Pentium 1 gehabt habe. Mhm. Und das muss so ein 166 gewesen. Mhm. Ohne diesen MMX-Zusatz. Mhm. So, und dann habe ich darauf dann halt schon so Sachen spielen können. Ich meine, ich habe am Anfang dann auch Windows 95 drauf gehabt, ganz normal halt, die erste Version ohne Schnörkes irgendwie. Und den habe ich dann auch durchgeritten bis Windows, ich glaube, da kann sein, dass ich auf dem sogar schon Windows 98 SE oder ME mal ausprobiert habe. Weil ME war scheiße, dann habe ich mich ME für diese NT-Version benutzt, also entschieden, diese eigentlich für den, nicht für den Heimgebrauch vorgesehene, was war das? Windows 2000, glaube ich. Das war ja dann die eigentlich für professionellen Gebrauch vorgesehen, aber die hat dann jeder benutzt, weil ME war zwar für den Heimanwender gedacht, aber war kacke.
Aber auf also Windows 2000 lief keine Voodoo-Karte.
Echt nicht?
Nee. Ja, Moment, du kannst aber auf einem 166er kein Windows 2000 gehabt haben, auf keinen Fall. Das lief im Leben nicht.
Bist du sicher? Ich weiß es nicht mehr. Weil, also ich kann dir nur sagen, dass da ab da verschwimmt halt alles, was ich so an Rechner hatte. Da bin ich mir nicht mehr sicher, wann und wie ich was wo drauf hatte. Auf jeden Fall war das der Rechner, wo ich dann so diese ersten Build-Engine-Games, so Duke, Shadow Warrior und was weiß ich nicht drauf gespielt habe, weil die liefen dann natürlich dann schnell. Und da habe ich dann so Online-Multiplayer mitgemacht und sowas, ne? Und ja, sagen wir mal, da habe ich wahrscheinlich dann so die 98er-Phase drauf durchgehabt, auf dem Rechner. Ne? So halt immer noch DOS drunter, logisch, ne? Es war immer noch so, dass du mit DOS romantiert hast, aber hauptsächlich hast du dich halt jetzt schon in Windows bewegt, ne? Und ich glaube, mit wirklichen 3D-Beschleunigerkarten, das wird wahrscheinlich erst, dass ich danach habe ich wahrscheinlich ein Pentium 2 gehabt, aber frag mich nicht, was für ein.
So, ja gut, und Pentium da 2 habe ich dann, waren ja überschaubar. Ne?
Genau, und da habe ich dann irgendwie, da weiß ich dann aber schon gar nicht mehr, wie schnell der war. Also das habe ich alles nicht mehr in meinem Kopf. Das ist wirklich irgendwie so fließend. Und also ich kann mich daran erinnern, dass glaube ich, am Anfang hatte ich, glaube ich, irgendwie so eine Diamond-Monster-Karte, meine ich irgendwie, bevor halt die Voodoo-Karten so durch die Wand gegangen sind. Und das war so ein erster Versuch, so ein Ding zu kaufen, weil 3D war halt irgendwie so in den Kinderschuhen. Und ich habe mir so eine Karte gekauft und kurz danach ist halt Voodoo richtig durch die Decke gegangen. Und ich habe mich richtig geärgert, dass ich mir halt noch so eine Diamond Monster gekauft hatte, weil die echt irgendwie im Vergleich halt super wenig Leistung gebracht hatte. Und dann habe ich die irgendwie auch, glaube ich, verkloppt irgendwie und habe mir dann eine Voodoo 2 dann auch. Daran kann ich mich erinnern, dass ich eine Voodoo 2 hatte und ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Spiel ich dann so begeistert war von der Leistung von 3D-Beschleunigern. Also, dass ich das erstmal wirklich gemerkt habe, so wow, das bringt ja wirklich voll den Schub nach vorne. Das
müsste Quake gewesen sein, oder?
Entweder ein Quake oder Unreal 1.
Ja, vorhin gesagt, also, ist ja dann mit den Beschleunigerkarten dann ja auch Texturen, wie du sie heute kennst. Nicht genau. Mehr Pixeltexturen wie bei PlayStation 1 Zeiten so gesehen.
Das, ne, und ab da war halt dann, brachst du das Moderne irgendwie an und auf dem PC habe ich da halt dann wirklich eigentlich war das dann noch eine klare Trennung für mich, wenn wir jetzt vorhin darüber geredet haben, dass wir bis auf Dennis, der heute nicht dabei ist, der ja nur Consolero anscheinend ist oder vielleicht noch Amiga-Kind.
Zu 90% Consolero, sagen wir es mal so.
Ich kann auch ganz klar sagen, dass ich bis, naja, sag ich mal, vielleicht Ende der 90er, vielleicht noch so ganz Anfang der 2000er, habe ich auch ganz klar meine Genre so getrennt gehabt, weil die auch, sie haben sich auch selbst ganz klar ein Lager gesucht, ja, da. Also ich, Strategie und Ego-Shooter waren ganz klar auf dem PC, weil da haben die Dinger sich auch ganz klar selbst eingeordnet. Ja, und alles, was so vielleicht so Rollenspiele, weil häufig waren es ja dann auch eher so JRPGs, so andere Rollenspiele, vielleicht jetzt wenig so komplexere Sachen, wie so ein Ultima oder irgendwas, das war natürlich immer schon auf dem PC zu Hause, aber das konnte man noch nicht vergleichen, fand ich. Und deswegen kamen die sich auch nie in die Quere. Also wenn ich auf dem PC gezockt habe, dann waren das ganz andere Spiele, als wenn ich auf Konsole gezockt habe. Deswegen habe ich immer schon beide Lager so für mich bedient. Und wenn ich jetzt heute an meine Zocker-Karriere so denke, dann verschwimmt das alles, weil das eigentlich weder Fisch noch Fleisch mittlerweile ist. Also ich kann da gar nicht mehr sagen, mir ist es eigentlich am bequemsten, auf dem Sofa zu zocken, aber ich könnte es genauso gut am PC zocken, dann eben in höherer Auflösung und mit mittlerweile, was weiß ich, Raytracing, wenn ich die richtige Karte hätte. Aber es tut sich nichts mehr, weil die Spiele überall rauskommen. Und das meine ich mit, es gab früher wirklich exklusiv PC-Gaming, was es meiner Meinung nach eben nicht mehr gibt. Das ist vorbei. Also es gibt kein PC-Gaming mehr, außer vielleicht so ein, ja, vielleicht Online-Gaming, was am PC besser funktioniert, wie World of Warcraft oder so. Aber könnt ihr ja gleich irgendwie einhaken und was dazu sagen, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber das ist für mich halt vorbei. Ja, und da habe ich mich halt früher halt eben öfter mal darum gekümmert, mir einen neuen PC zu kaufen. Und deshalb jetzt bei mir auch, ähnlich vielleicht wie bei Dennis, diese lange Phase. Ich habe meinen letzten PC tatsächlich, wenn ich den gestartet habe, stand da drin, herzlich willkommen, ihr Mainboard und alles, was da drauf ist, ist von 2011. So, das ist mein letzter PC gewesen. Und genau aus diesem Grund, weil für mich gab es halt nichts Interessantes mehr, was sich in der PC-Welt in Anführungszeichen geändert hat seit 2011, was mich dazwischen aktiv so interessiert hat oder die technische Notwendigkeit bestanden hätte, dass ich meinen PC rundum erneuern müsste. Ist einfach nicht mehr dazwischen passiert. Also ich konnte die meisten Sachen, so Indie-Spiele, kleinere Sachen, ja,
ja, die haben ja meist wenig
Hardware-Anforderungen. Das lief 100%, 60 Frames, 120 Frames, scheiß drauf. Das interessiert den Rechner gar nicht. Ich hatte einen der ersten i5-Prozessoren von Intel. Und da kann man jetzt auch sagen, wieso, i5 gibt es ja immer noch. Ja, aber das ist mittlerweile,
ja, wir sind jetzt bei der 11. Generation
angekommen, 30, ne? Genau, 30 Nanometer kleiner produziert und ist die 11. Generation. Also das heißt nichts. Ich hatte halt einen der ersten und wie gesagt. Ne? So, und das hat für mich auch ganz klar gezeigt, dass ich da einfach in Anführungszeichen schon was getan hat, aber es ist mehr, naja, Evolution als Revolution im Bereich PC mittlerweile. So, und jetzt kam also der Punkt, wo ich mir gedacht habe, gut, jetzt haust du mal wieder in den Sack. Es war so ein paar Titel, die jetzt gerade aufgrund auch der Tatsache, dass jetzt zum Beispiel so eine PlayStation 5 nicht verfügbar ist, auch der Generationswechsel gerade so ein bisschen schleppend ist. Also es gibt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Spiel Cyberpunk, ist jetzt vielleicht nicht so der Knaller, weswegen man sich eine PlayStation 5 zulegen müsste, aber beschreibt ganz gut, was momentan mit so einigen Titeln passiert. Es gibt die Möglichkeit, eine PlayStation 4-Version des Spiels zu kaufen. Du könntest diese Version auch auf einer PlayStation 5, wenn du denn eine besitzt, spielen. Die ist dann gepatcht, sodass sie halt auf dieser Konsole läuft, auch dann quasi von der Hardware Gebrauch macht, dass sie halt schneller läuft und so weiter und so fort. Es ist aber keine richtige Next-Gen-Version. Also es hat sich noch keiner irgendwie die Mühe gemacht, beziehungsweise sie arbeiten daran, dass es eine explizite oder dedizierte Version für diese Konsole gibt. Ja, und das hat mich so dazu veranlasst zu sagen, naja, wenn ich jetzt wieder einen aktuellen PC hätte, könnte ich damit zum Beispiel eine Version von diesem Spiel für den PC wieder in angemessener Geschwindigkeit spielen. Die gibt es nämlich schon. Die existiert parallel dazu schon seit Release. Ist mittlerweile auch wieder gepatcht und so weiter. Plus, ich hätte wieder einen aktuellen PC mit aktueller Technik, könnte damit andere Dinge machen, wie zum Beispiel Emulation, tausend andere Dinge, die ich so gerne mache, was weiß ich, Videoschnitt, ja, der auch auf meinem alten PC nicht mehr funktioniert hat, der auch von jetzt einem 8-Kern-Prozessor, den ich jetzt habe, extrem Gebrauch machen wird und so weiter. Also alles Dinge, die für mich jetzt von Vorteil sind. Nach 10 Jahren, wie gesagt, mehr Evolution als Revolution, habe ich mir gesagt, gut, dann mache ich das jetzt mal. Ich erkenne jetzt natürlich super viele Vorteile gegenüber meinem alten PC. Also wäre jetzt auch schlecht gewesen, wenn nicht nach 10 Jahren. Aber es ist nicht wie früher, wo ich wirklich einen neuen PC angemacht habe und mir ist wirklich das Gesicht geschmolzen, weil ich gedacht habe, wow, was für eine Veränderung. Das ist wirklich jetzt, dass ich denke, ja, ist schon geil. Also da steckt jetzt schon wirklich gut durchdachte Veränderung hinter. Aber es ist wirklich nicht, dass ich denke, mir fliegt die Rübe weg.
Was?
Kann ich jetzt nicht sagen. Also,
bei einem 10 Jahre alten PC, mir wird die wie Rübe wegfliegen,
glaube ich. Nee, also ich wüsste jetzt nicht, es sind Detailverbesserungen. So, ich denke mir wirklich, okay, das ist clever durchdacht, da steckt was dahinter. Ich sehe so, was sich da im Hintergrund bei gedacht worden ist. Aber ganz ehrlich, ich kann jetzt, wie gesagt, aus meiner Steam-Library, glaube ich, 5, 6 Spiele, die vorher halt nicht gut liefen, wo ich nur so auf Mittel spielen konnte. Wie gesagt, Cyberpunk jetzt mal ausgenommen und ich glaube noch irgendwie dieses Multiplayer-Spiel Hunt Showdown oder wie das sich nennt, von diesem Crytek Studio ist das, glaube ich. Das lief auch überhaupt nicht. Also da muss ich ehrlich sein, das hätte ich auf meinem alten Rechner überhaupt nicht spielen können. Aber ansonsten, ganz ehrlich.
Na? Ja, dann. Hauptsache jetzt läuft's.
Ja, und vielleicht noch mal kurz meine, was Dennis ja auch gemacht hat zum Abschluss, mal kurz meine jetzige Konfiguration. Also vorher hatte ich halt ein i5, 2500, glaube ich, keine Ahnung was, mit 16 GB RAM. Und also da war schon eine SSD für die Systemplatte drin, aber auch nur eine ganz normale über SATA, also SATA-Anschluss auf Mainboard. Und die ganz normale Platte für Daten war halt immer noch eine mechanische HDD. Ja, Mainboard weiß ich schon gar nicht mehr. Es war, glaube ich, ein AS-ROG. Also mir ist das abgeschmiert, da habe ich halt ein billiges reingebaut.
Ach, die waren echt gut, die AS-ROG-Boards. Ist ja die günstige Marke von Asus gewesen.
Genau, die günstige Variante von Asus, genau. Jetzt habe ich halt drin, nach langer Zeit, weil ich immer Intel-Freund war und früher, also ganz früher habe ich mich nie an AMD dran getraut, weil viele Leute da immer Überhitzungsprobleme hatten, so in den 90ern. Da wollte ich nie einen AMD haben irgendwie.
Was? Das war doch Intel, ihr Ding.
In den 90ern, in den 90ern habe ich ganz viele Leute immer gehabt, die immer gemeckert haben über ihre AMD-Kisten, weil die immer abgekackt sind. Deswegen habe ich so ein Stigma immer gehabt, dass ich immer dachte, in den 90ern, kauft ihr bloß keinen AMD-Prozessor. Immer bleibt immer bei Intel. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, weil alle so geschwärmt haben von den Ryzen-Prozessoren, dass ich mir einen geholt habe. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, mit dem Kühler, den ich drauf habe, wird das Ding im Idle-Modus nicht wärmer als 37 Grad. Also top.
Sehr schön.
So, jetzt noch mal schnell, bevor ich jetzt hier den Podcast zu voll mache, mein Abschluss. Ja, ich habe schon zu viel gelabert. Also, CPU ist ein AMD Ryzen 7 5800X.
Was, die haben schon 5000 erreicht? Ich war noch bei 4000, wow.
Genau, also die 8 Kerne, darüber gibt es noch den 9er mit 12 Kernen, wird aber eh nicht angesprochen von Spielen, brauche ich nicht, war mir zu teuer. So, genau, dann habe ich 32 GB RAM drin, zwei Riegel, Dual Channel. So, dann habe ich ein MSI-Board mit B550 Chipsatz, war ganz günstig, MSI ist auch in Ordnung, Asus wollte ich nicht, war mir zu teuer. Ja, dann habe ich eine Blade, wie heißt es hier, M2 auf Board verbaute Systemplatte von Samsung.
M2 SSD.
Ja, genau, die M2 SSD, genau. Ja, hatte man alles Board logischerweise noch nicht, weil die Technik gab es da zu der Zeit noch nicht, als ich mir dieses Board gekauft habe. Ja. Rasend schnell, kann ich dazu nur sagen. Samsung 970 Evo.
Ja, ich habe auch so eine als Systemplatte. Wirklich nur zu empfehlen.
Ja, also das ist richtig gut. Und dann habe ich mir halt, habe ich den Sack halt zugemacht und gesagt, ich möchte jetzt überhaupt keine mechanischen Platten mehr in meinem Rechner haben, weil das lohnt sich heutzutage nicht mehr. Also habe ich mir dann gleich noch für die 2 Terabyte, die ich vorher halt in mechanischer Festplatte in meinem alten Rechner hatte, habe ich mir halt jetzt jeweils 2x1 Terabyte Samsung 870 Evo SSD noch geholt als Datenschleudern und die rotieren jetzt auch über SATA 6 GB pro Sekunde.
Da muss ich aber sagen, da bin ich auch tatsächlich am Überlegen, ob ich meine rotierenden Platten, die nur noch als Datenspeicher fungieren, wirklich rausschmeiße und durch SATA ersetze, weil die kosten ja fast gar nichts mehr in der Zwischenzeit.
Genau deswegen habe ich es gemacht.
Und dann auch jeweils eine Terabyte da reinhau für und dann einfach die Platte ersetze und fertig Arschlecken, weil ich habe ja auch schon 2 SSDs drin, einmal System-SSD, einmal Spiele-SSD. Warum nicht auch die Platte raus und dann
Fehleranfälligkeit ist da jetzt auch nicht mehr so bei SSDs und da ist alles, was ständig in Bewegung ist, ist halt, kann da nun mal schneller kaputt gehen und da ist
schlimm die Zeit halt immer reif. Wenn du ich bastel für Half-Life gerade was und das läuft dann alles über die Spiele-SSD und dann muss ich irgendwas über eine andere Festplatte holen, dann muss sie erst anlaufen und so ein Scheiß, weil die sich dann irgendwann abschaltet.
Ja.
Gut, die Funktion kannst du auch abschalten, dass sie sich abschaltet, aber will ich ja gar nicht. Ich will ja, dass sie sich abschaltet und dann sitzt du da erstmal so, und dann zählst du bis 20 und dann hast du endlich Zugriff wieder auf die Platte, weil der einfach so lange braucht. Gut, das war jetzt übertrieben dargestellt, aber die braucht halt einfach, bis die anfährt. Nee, ich glaube, das muss ich auch mal machen.
Ja. Ach so, und genau, wenn ihr euch jetzt fragt, wie hat er denn überhaupt ein Bild an seinem PC?
Du hast immer noch den alten Röhrenmonitor aus den 90ern bei dir stehen.
Wie hat er überhaupt ein Bild, wenn er gar keine Grafikkarte gekauft hat? Genau. Dennis hat's ja gerade erklärt, er hat es ja dann so gemacht, er hat ja die Lage besser im Blick gehabt als ich. Er hat sich dann einen kompletten PC gekauft, sich dafür entschieden, weil ja gerade der große Grafikkarten-Irrsinn um sich gegriffen hat. Also ich habe wirklich da gepennt und hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm und habe dann als ich fröhlich meinen Preis zusammengestellt hatte und war so glücklich mit dem Ergebnis und dachte mir so, damit kann ich leben, das ist ein guter Preis, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt noch eine Raytracing-fähige Nvidia-Grafikkarte und ja, dann ist mir fast das Kinn runtergefallen. Ich habe mir so gedacht, okay, Nvidia sagt, UVP ist das und das Internet sagt das und dann habe ich nur zwei dicke Mittelfinger gegen den Monitor gestreckt und mir gedacht, wisst ihr was, ich zahle euch jetzt nicht anderthalb Mal so viel für eine Grafikkarte, wie ich gerade für meinen ganzen Rechner gezahlt habe. Ihr habt doch einen Arsch offen. Dann habe ich einen Kollegen gefragt, der sich auch einen Komplett-PC direkt aus diesem Grunde gekauft hat, der eine 380 RTX drin hat. Und der hat mir dann einfach seine GTX 1080 vermacht. Und die ist so immer noch so schnell, dass ich damit jetzt noch eine ganze Zeit mich über Wasser halten kann, bis in China der Schlagstock mal so richtig rotiert hat, dass die Preise endlich mal wieder unten sind. Also da habe ich mir echt gedacht, kann ja wohl nicht wahr sein. Also so ein Schwachsinn meine ich mit.
Bei mir war es so, ich habe ja wirklich, ich glaube, ich habe 3 Monate, glaube ich, kontinuierlich diese scheiß Konfigurationen da durchgemacht und immer hin und her und rauf und runter und auch im Ausland geguckt, Schweden, Finnland, Norwegen, weißt du? Einfach geguckt, ob ich irgendwo dann eine vernünftige Setup herbekomme. Und Leute, ganz ehrlich, der Unterschied zwischen der Konfiguration jetzt in Einzelteilen und der, die ich jetzt habe, das waren knapp 800 Euro.
Ja, nur wegen der Grafikkarte.
Ja.
Das ist also echt
nicht nur wegen der Grafikkarte, aber ich sag mal, das Ding bei mir war ja, ich brauchte ja alles. Ich brauchte also guten Gehäuse, hätte ich bestimmt noch im Keller gehabt, auch ein aktuelles, weil ich nehme die ja immer mit, wenn ich es schön finde. Aber ich habe ja von Stock alles neu kaufen müssen. Mainboard, SSD, HDD, Prozessor, Kühler und so weiter. Ne? Und um das alles passend, da war ich irgendwo bei einer Summe und der Komplett-PC, der war jetzt insgesamt, also ich glaube 789 Euro billiger.
Da. Und so. Rennt wie eine Sau jetzt. Jetzt bist du erstmal ausgestattet fürs nächste halbe Jahr.
Ja, genau. Nee, Carsten, bist du noch da?
Ja.
Ich hatte gerade alles gut. Nee, da dachte ich mir, weißt du, ganz ehrlich, worauf willst du noch warten? Ne? Weil letztendlich, wenn du den Rechner zu normalen Grafikkartenpreisen so zusammenstellst, zahlst du dasselbe, wie als wenn ich ihn jetzt fertig gekauft hätte. Also, Lattenhagen, kaufst ihn jetzt, ist okay. Ne, habe ich halt kein Geld bei gespart oder so, sage ich jetzt mal zu humanen Preisen, wenn die UVP von Nvidia jetzt greifen würde, wäre ich wahrscheinlich am Ende genauso bei derselben Summe gelandet, wie ich jetzt für den Komplett-PC bezahlt habe, scheißegal.
Ja.
Ist halt so. Ne? So, auf jeden Fall, genau, ich habe ja, gerade was Carsten sagte hier zu dem Gaming, gerade in den 90ern, wenn ich so in meine Big-Box-Sammlung gucke, und ich liebe ja so Rollenspiele, so à la Hack'n'Slay, so wie Diablo und sowas, ne? Hm. Und ich muss sagen, der PC aus den 90ern, der hatte da den Konsolen schon einiges vorweg, ne? Also so Sachen wie Zelda jetzt mal ausgelassen, aber ja. Wenn ich mir angucke, so die ersten Baldur's Gates, die Diablo-Teile, die erst später zum Beispiel auf die PS1 portiert wurden, oder erste zumindest, oder auch einfach so die Echtzeitstrategie und auch so die Grafiksprünge, die damals schon möglich sind und waren. Ne? Da war der PC schon deutlich besser aufgestellt als die Konsole, wenn ich ganz ehrlich bin. Also für mich zumindest.
Ja gut, es ist ja, beim PC hast du ja eigentlich die große Möglichkeit, dass du, da kannst du ja eigentlich alles an Spiele entwickeln, auf einer Konsole nicht, weil du halt eingeschränkt bist durch den Controller. Und ich sag mal so, zumindest früher hatten die Spielkonsolen ja auch an das Klientel. Das war ja, wirklich an die Jüngeren gerichtet.
Genau.
In der Zwischenzeit haben sie gemerkt, dass sie mit den jungen Leuten kein Geld verdienen. Also ist natürlich die Ausrichtung auch an das ältere Publikum. Aber die Art der Spiele, wenn wir schauen, PlayStation 1, PlayStation 2, das waren überwiegend ja entweder Jump-and-Run-Spiele, Rennspiele, oder halt die typischen RPGs, die jetzt nicht so groß und komplex waren wie jetzt so ein Baldur's Gate oder sowas, wobei Komplexität schon, aber nicht so vom Drumherum, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder halt Spiele, die dann, Third-Person-Spiele waren halt auf der Konsole auch gerne zu Hause. Während halt der PC ja wirklich haushoch First-Person, Strategiespiele und Aufbaustrategiespiele, das zu Hause war. Und halt alles andere, ne?
Ja, du hast recht. Ist auf jeden Fall, also wie gesagt, es ist cool, dass man heute für relativ wenig Geld praktisch die alten PCs aus den 90ern noch aufbauen kann und sich die ganzen Spiele dazu halt auch noch holen kann, wenn man halt früh genug aufsteht am Wochenende und das halt alles nochmal erleben kann. Ne?
Ja.
Also ich, wie gesagt, ich finde das klasse. Eine Sache möchte ich noch gerne erzählen. Ich habe ja ein XP-System, ihr habt ja meinen kleinen Wutanfall da mitbekommen im WhatsApp. Und ja, ich bin dann über, ich bin in den Keller gegangen und habe halt, also mein XP-System, was ich habe, das ist ein AMD 3200 Plus, das ist eine 7800 GS ist da drin mit 512 MB RAM auf AGP 8-fach. Also ist so fast das Ultimative, was man so haben kann auf dem AGP-Slot. Mhm. Und ich hatte mir dann so gedacht, nachdem wir auch letztens über hier Giga Games und so gesprochen haben, ey Jung, spielst du Half-Life 2? So, bin ich in den Keller gegangen und habe mir meine Half-Life 2 Steam, also meine Half-Life 2 Version geholt und wollte die dann installieren. Ja, Steam läuft nicht mehr. Also du installierst es und es kommt direkt eine Steam CD-Key Abfrage. So, Steam läuft nicht mehr auf XP und Windows Vista. Entsprechend dessen brauchst du halt eine 32-Bit XP-Version, die irgendwie lauffähig ist. Die habe ich dann gefunden. Die CD-Key-Abfrage scheitert dann trotzdem, weil du die Möglichkeit nicht mehr hast, dich mit deinem Steam-Account zu connecten. Ja, und letztendlich, ich mach's mal kurz, ich habe da 3 Stunden dran rumgefummelt und rumgemacht und rumgetan und ich kann es nicht spielen, weil diese Steam-Abfrage ständig scheitert. Verabschiedet sich jedes Mal mit dem Error. So, dann habe ich mich durchgerungen und habe für 3,52 € diese scheiß Half-Life 2 Bündel da gekauft bei Steam. Habe das dann auf meiner XP-Kiste mit meiner Library synchronisiert und konnte so die CD-Key-Umfrage skippen. Passieren tut Folgendes, ich komme dann genau einen Schritt weiter und das Ding verabschiedet sich wieder mit irgendeinem Punkt-DLL-Error. Das heißt, auf Deutsch, ich kann meinen Half-Life 2, was ich früher so geliebt habe, auf meiner XP-Kiste nicht spielen. Ja. Oder ich hole mir jetzt Hashtag fick dich Valve irgendwie noch eine gehackte Version, die den ganzen Scheiß Steam und den ganzen Mist umgeht, die ich dann so spielen kann.
Cool, ja, oder? Ist ja doof.
Also das war, da war ich kurz vorm Austicken hier, muss ich sagen. Ne?
Ja, ich weiß nicht, die haben das bestimmt immer weggepatcht, dass es mit XP nicht mehr läuft, weil irgendwie wahrscheinlich die Source Engine immer mal auf einen neuen Stand gebracht worden ist oder wie auch immer. Weil das Spiel lief ja früher auf XP.
Ja, die haben die Steam-Unterstützung gestrichen. Deswegen
wahrscheinlich, ja. Nur deswegen wahrscheinlich?
Mir sehr. Weil selbst wenn du eine outdated Steam-Version installierst und dann, wie gesagt, der CD-Key, den ich da eingegeben habe, ich habe mein Steam-Account von damals wiedergefunden und auch wieder reaktivieren können, nur mein CD-Key war da nicht mehr drin. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Weil ich habe damals auf jeden Fall Half-Life 2 gespielt und das ist auch noch mein Spiel von vorher. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall war immer dieser CD-Key bereits in Benutzung. Ist ja auch in Ordnung. Ich habe mir dann einen neuen gekauft. Ja. Aber es ist einfach alarmierend, was ich sagen muss, na, dass dieses Spiel dich einfach zwingt, zu einer Abfrage, die für dein Betriebssystem, was du drauf hast, gar nicht mehr aktiv ist. Und du, wenn das irgendwie nicht kompatibel ist, nicht spielen kannst. Ich habe doch meine 50 € damals bezahlt. Warum geht denn das jetzt nicht?
Ja, aber ich sag mal so, wer spielt heute noch auf einem Windows XP PC?
Du, ich habe eine scheiß CD, weißt du? Hätte ich das damals als, hätte ich eine Download-Version gehabt, eine Download-Version, wäre mir das egal gewesen, weißt du?
Ja, aber im Grunde hast du ja, also sobald du das Spiel ja installierst und der Key noch frisch ist, du den in Steam einkippst, wird der mit deinem Account ja normalerweise
verknüpft. Du kannst die CD sofort in den Müll werfen, das ist genau das Problem. Richtig. Das ist das Problem bei Half-Life 2 ja gewesen eigentlich. Ja. Im Grunde genommen hättest du die CD ja auch sparen können. Das war das erste Spiel, wo du eigentlich die digitale Lizenz verknüpft und danach der Datenträger eigentlich vollkommen wumpelt.
Ja, nee, für die Installation war das schon eigentlich ganz gut, weil ich hätte damals eine Ewigkeit gebraucht, um das Spiel endlich zu spielen, weil meine Internetverbindung damals einfach nicht die schnellste war.
Ja, das ist richtig. Aber im Grunde genommen,
Steam-Abfrage ging noch.
Ja, ja, damals ging das natürlich. Ja. Ich bin, hatte ich vorhin erwähnt gehabt, Steam ist jetzt, wird nächstes Jahr 18. Seit 18 Jahren gibt es das schon.
Und ich bin auch schon genauso lang dabei.
Ich auch. Ich bin am 12. September, also genau an meinem Geburtstag, wird das freigeschaltet. Und genau da habe ich mich dann auch registriert für Steam.
Ich glaube, ich auch.
Und seitdem bin ich da. 12. September 2003 war das.
Ja, ich glaube, ab da war ich auch dabei, weil dann gingen die Counter-Strike-Server nämlich live.
Genau, die haben dann ja alles, also die Version entsprechend dafür freigegeben und sowas.
Das heißt, bei mir im Ort waren die Straßen an Jugendlichen sowieso leer, weil sie alle zu Hause vor dem Rechner gelagert haben und auf Counter-Strike gewartet haben. Wie gesagt, so von der, aber ich muss jetzt sagen, nach den letzten Tagen mit meinem neuen Equipment, mit meinem neuen PC, ich bin schon glücklich. Also ich bin wirklich sehr glücklich. Ja, ich kann bei Warzone kann ich Moves machen, die ich mit dem Controller niemals hinbekomme. Ja. Ich hätte ja schon bei WhatsApp da geschrieben, ich bin da mal durchmarschiert wie so eine Blaskapelle, Alter. Das sind einfach, weil du einfach viel mehr Aktionen gleichzeitig machen kannst. Und der Typ mit dem Controller ist dir einfach unterlegen. Ne?
So. Ja, da muss ich echt sagen, dass dieses Crossplay echt kritisch, ne?
Ich halte es aus auf der PlayStation.
Das ja, ist Katastrophe. Würde ich auch machen, weil. Das ist ja, muss ja richtig frustrierend sein, wenn du mit PC-Lern spielst, die einfach haushoch überlegen sind. Bei so Spielen wie jetzt Autorennspielen oder eigentlich nur Autorennspiele oder Fußballspiele, da würde das ja noch gehen. Aber alles, was dann wirklich mit Aiming zu tun hat, egal ob First Person oder Third Person, da macht Crossplay gar keinen Sinn zwischen PC und Konsole. Zwischen Konsole und Konsole, ja, gerne mehr davon, aber nicht den PC da mit einfügen, weil da ist ja wirklich, ja, wobei die meisten, es ist nun mal wie es ist, die meisten Spielerzahlen haben solche Spiele ja in der Zwischenzeit auf Konsole, nicht mehr auf PC. Mhm. Das sieht man ja auch regelmäßig an den Verkaufszahlen jetzt für Call of Duty oder sowas zum Beispiel, die sind auf Konsole einfach deutlich höher als auf PC, weil es ist nun mal wie es ist, wegen dem Thema Gaming-PC, wir geben tausende von Euros für einen flotten PC aus, und zahlen nur einen Bruchteil für eine Konsole, ne? Also Beispiel PlayStation 5, auch, wenn du sie kriegst, 500 Euro. Ja. Gaming-PC, 1000, 1500, 2000, 2500 Euro, je nachdem, was du halt stehen haben möchtest. Und dann kommt ja noch das Equipment dazu. Monitor, Tastatur, Maus, etc., etc. Es ist schon ein teures Hobby.
Ja gut, gehe ich so halb mit, weil du brauchst für die Konsole ja auch eben den passenden Fernseher. Ne? Und der Monitor ist günstiger als der Fernseher in Größenordnung.
Jein, also du kannst mit jedem normalen Fernseher kannst du. Ja, eben du kannst mit jedem normalen Fernseher kannst du das auch spielen. Klar, es gibt Unterschiede, wenn du jetzt einen geilen Fernseher stehen hast, der auch mehr als 60 Hertz unterstützt oder halt einfach nur einen Standard-LCD-Fernseher da stehen hast. Aber in den meisten Fällen hast du ja einen Fernseher im Wohnzimmer stehen. Monitor hast du selten im Wohnzimmer stehen. Also, ich kenne jetzt keinen.
Nee, hey, ja, okay. Nee, stimmt schon, hast du recht. Ja, nee, aber wie gesagt, also ich, jetzt so im Nachgang, was ich halt beeindruckend fand, so ein bisschen, wo ich mich gewundert habe, die erste Anlaufadresse für mich als alten Schweden war ja natürlich direkt Counter-Strike Go, also Global Offensive, ne?
Ja.
Und die Moves kann ich immer noch, ne? Ich weiß immer noch genau, wo ich hinnehmen muss, wenn ich da und dahin gehe und das läuft auch dementsprechend. Also das, ich sag mal auch so, ich meine, ich war ja nie jetzt die letzten Jahre, seitdem ich auch meine XP-Kiste da habe und so, ne? Ich war ja aus dem Maus-Aiming, war ich ja nie raus, ne? Ich habe es ja nur nicht competitive online gemacht, sondern ich habe es halt offline gespielt in Solo-Klamotten. Ne? Mhm. Aber wenn das Maus-Aiming, wenn du es einmal drin hast, das verlierst du nicht. Keine Chance.
Ich weiß nicht. Also ich habe letztens Day of Defeat Source gespielt und ich war sowas von schlecht da. Also ich habe mich bewegt wie ein Rentner. Also ich habe gedacht, meine Spielfigur ist plötzlich ein Opa, der da rumläuft, aber ich war das eigentlich. Gut, bei Day of Defeat Source läuft die Person ja trotzdem relativ schnell. Ich glaube, das ist fast die gleiche Bewegungsgeschwindigkeit wie bei Counter-Strike, wenn du ein Messer in der Hand hältst oder so. Ja. Aber, boah, bis ich da mal Leute getroffen habe, Alter, Verwalter, da bin ich echt, ich spiele lieber Singleplayer-Shooter, weil da die KI natürlich anders unterwegs, die hüpft halt nicht wie bekloppt durch die Gegend oder was auch immer.
Das Spiel soll halt Spaß machen.
Das Spiel soll Spaß machen, genau, das Spiel soll Spaß machen.
Man soll nicht am Boden zerstört aufhören.
Genau, Boah, also, ich habe ja im letzten Podcast erwähnt, Battlefield 5 habe ich mir geholt. Da bin ich jetzt in der dritten von vier Kampagnen gerade dabei. Das ist im Verhältnis wahrscheinlich zum Online-Part so ein entspanntes Spiel. Online, ich werde das Spiel online nie anrühren, weil ich genau weiß, da werde ich keine Lust drauf haben. Ich bin halt eher so der Koop-Spieler, also mit Freunden gegen KI, aber Player vs. Player, nee, da werde ich, da kriege ich noch mehr graue Haare, als ich dann eh schon habe. Deshalb, das muss nicht sein. Und trotzdem, obwohl mein PC mit Kabel im Internet hängt, ne, also ich habe extra aufgerüstet, damit, wenn ich mal sowas spiele, ich natürlich eine niedrige Latenz habe. Aber nein, muss nicht sein.
Ich brauche das. Ich brauche den Adrenalin-Kick. Ich brauche das.
Wir haben ja festgestellt, du bist ja noch 100 Jahre jünger als wir, ne? Also ja, komm mal in mein Alter und dann wirst du dich an meine Worte erinnern.
Ja, dann mache ich dich immer noch platt.
Wahrscheinlich, ja.
Also nee, ganz ehrlich, ich brauche das halt. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist auch der Einzige, den ich kenne, der sich Battlefield 5 für die Kampagne kauft.
Ja, gut. Ich habe mir Call of Duty World War II damals auch nur für die Kampagne geholt. Wobei, das habe ich mir zum Vollpreis gekauft, weil ich unbedingt mal wieder einen Zweite Weltkrieg-Shooter spielen wollte, der nicht im Multiplayer-Modus, der nicht nur rein Multiplayer ist. Bei Battlefield 5 konnte ich dann warten. Aber ja, ich bin wohl der Einzige, der sich Shooter, die voll auf Multiplayer getrimmt sind und trotzdem noch eine Singleplayer-Kampagne dabei haben, sich nur wegen den Singleplayer nicht gekauft. Das ist leider so. Oder zum Glück so. Kommt auf den Blickwinkel an. Vorteilig natürlich, habe ich zahle nur noch einen Bruchteil davon für das Spiel dann.
Ist ja jedem das Seine.
Ne? Genau.
Also bei mir, ich, wie gesagt, das Erste, was ich gemacht habe, ich war bei CSGO online. Ne? Also das, ja, ich, keine Ahnung, aber das war halt auch, ach, das ist, wie gesagt, ist gerade die Planung wieder mit ein paar alten Kumpels, WoW Classic. Hm. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich machen soll, weil...
Mach das nicht. Nee, mach das nicht.
Dann tauche ich wieder ab für ein paar Jahre. Nein, keine genau. Ahnung, aber auf jeden Fall, ich, keine Ahnung, also mich erfüllt das Ganze und ich finde das toll und ja. Es war eine Menge Geld, aber es war es wert und ich habe Spaß daran. Wenn jetzt die Valve
Index kommt,
zum Ende des Jahres, dann geht das richtig
an. Ja, Valve Index,
spielen ich und dann geht nicht, das. Ich weiß nicht. Ja, soll ich jetzt Geld ausgeben, weil ich, mein Gott.
Ja, nein, das Problem ist, ich hätte nur ein Spiel dafür, ein einziges, Half-Life Alyx, ja. Medal of Honor VR ist der absolute Reinfall gewesen.
Ja, dann lass, ich kaufe mir die sowieso, kannst bei mir spielen.
Ist gut. Nein, da ist viel zu eng. Ich habe extra Platz gemacht. Ja. Ich habe jetzt 3x3 Meter, wo ich mich bewegen kann.
Bei mir ist zu eng, du bist zu fett.
Arsch. Das. Ja, nee, aber sind wir drei uns einig? PC Master Race, sage ich da nur.
Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, ein PC lohnt sich immer noch, weil ein PC einfach abwärtskompatibel ist bis zur Unendlichkeit.
Eigentlich stimmt das sogar, weil es gibt ja in der Zeit ja auch DOS-Box und du kannst wunderschön alte DOS-Spiele damit spielen.
Es gibt sogar, ich kann sogar empfehlen an dieser Stelle, guckt's mal nach, liebe Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, eine sehr schöne Fork von DOS-Box, weil DOS-Box ja nicht wirklich so toll aktiv weiterentwickelt wird, wie ich es gerne hätte. Ja, ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich angefasst worden. DOS-Box Staging. Kann ich nur empfehlen. Hat nämlich auch einen Pixel-Perfect-Modus. Das heißt, es wird richtig skaliert für die ganz großen Autisten unter euch, so wie mich. Ist das sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Wird aktiv bei GitHub weiterentwickelt. Könnt ihr euch mal angucken. Ist
das,
sehr schön.
Das ist sehr interessant. Das kannte ich noch gar nicht. Das ist sehr schön, weil ich spiele ja oft DOS-Spiele auf dem PC, weil ich ja dann für Reviews oder sowas. Und da bastel ich immer mit der DOS-Box rum. Aber mal Zeit für was Neues.
Ist neu und musst du halt ein bisschen in der Config einstellen, weil das nicht von Anfang an aktiv ist. Also da musst du halt so die Config-Datei einmal ein bisschen anpassen. Das ist nicht ganz so klicky-klicky, aber wenn du es einmal eingerichtet hast, läuft das wunderbar und ist halt modern und die letzte Version ist erst von Anfang des Monats. Also
wenn ich DOSBox eingestellt kriege, dann kriege ich das auch eingestellt. Ja,
dann ist das genauso, nur ein bisschen mehr mit schönen kleinen Erneuerungen.
Sehr schön.
Wisst ihr was,
Jungs? Nee.
Ja.
Ich glaube, Düsseldorfer Flughafen hat gerade auf Landebahn 8 irgendeine PS5-Verlosung. So viele Flieger.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Alle
oder Sandsäcke werden angeliefert.
Ja, oder das, wer weiß.
Ach, meinst du, die Rosinenbomber gibt es wieder? Ja, warte, ich muss mal rausgucken, ob die Sowjets hier eine Mauer bauen. Warte mal. Christoph, ist da irgendwas im Gange?
Nicht, dass ich wüsste. Aber gutes Thema, DOSBox, genau, weil... Wenn du mal zwischenzeitlich in einen neuen PC investierst, kannst du damit eben nicht nur zocken, sondern du kannst damit Audio bearbeiten, Video bearbeiten, du kannst damit surfen, du kannst damit, wie gesagt, x-beliebige Systeme emulieren, du kannst damit, wir wohl gerade DOSBox angesprochen haben, du kannst damit, weil grundsätzlich halt legacy-mäßig da drin in der Maschine halt trotz alledem immer noch das drin steckt, sage ich jetzt mal mit Vorsicht, was von der Logik da drin auch schon 1983 da drin steckt. Natürlich
richtig.
In abgeänderter Form. Aber die, sag ich mal, Befehlsausführung, die da drin ist, ist immer noch dieselbe. Und deswegen funktionieren auch noch gewisse Sachen da drauf. Ja. Das heißt, ein PC ist bis in die Unendlichkeit, in Anführungszeichen, abwärtskompatibel. Das heißt, da hat man wirklich was für sein Geld. Auch wenn es natürlich teurer ist als eine Konsole. Aber damit kannst du auch viel, viel, viel mehr machen.
Ja, wobei manchmal ist es Pech. Ich habe das jetzt bei einem Spiel gemerkt, Silent Storm ist so ein rundenbasierendes Strategiespiel mit einer Engine, bei der du alles zerstören kannst, was da dir vor die Flinte läuft oder im Weg steht. Richtig geil, das Spiel. Habe ich richtig gesucht und ich wollte es irgendwann mal nochmal wieder spielen. Also ich habe es bei Steam mal für ein Angebot gekauft, glücklich gestartet, aktuellste Version. Aber während das Add-on vernünftig läuft, auch vernünftig auflösungsskalierungstechnisch alles läuft, geht es mit dem Hauptspiel leider nicht. Und du kannst auch nicht irgendwie mit einer Config-Datei rumbasteln. Ich habe schon das ganze Internet durchsucht. Es ist einfach nicht möglich, weil das Spiel bestimmte Nvidia-Grafikkarten einfach nicht mehr richtig unterstützt. Und die Karte, die ich habe halt, also die 1080 Ti, die ist halt ja, sehr flott, weiß ja selbst, hast ja auch eine. Aber das Spiel ruckelt trotzdem fast wie Sau da drauf, weil einfach keine Unterstützung da ist. Starte ich aber das Add-on, was glaube ich ein Jahr später erschienen ist oder sowas, wo sie an der Engine wohl rumgewerkelt haben, läuft das Spiel butterweich und vernünftig. Ne? Das ist halt, würde ich mir eine alte ältere Grafikkarte einbauen, wird wahrscheinlich das Hauptspiel auch wieder prima laufen.
Das ist mal das Problem. Ja. Du musst halt manchmal eine neue Schnittstelle programmieren. Also es gibt auch genug, deswegen gibt es ja auch für viele ältere Spiele zum Beispiel sogenannte Source Ports. Jetzt für sowas wie Duke 3D gibt zum Beispiel dieses sehr bekannte eDuke 32, wo jemand gesagt hat, gut, das könnten wir jetzt in irgendeinem DOS-Fenster ausführen oder was auch immer. Also irgendwie könnten wir das noch durchschleifen, aber das ist alles so semi-gut, weil die Schnittstellen gibt es alle nicht mehr auf modernen Betriebssystemen. Deshalb reverse-engineere ich mal irgendwie was, irgendeinen neuen Port, und da packe ich dann einfach die Quelldateien rein, wo alle Informationen von Duke Nukem drinstehen, und die lese ich dann aus und dann funktioniert das wieder wunderbar. Also da muss halt dann leider manchmal irgendein findiger Fan oder irgendwie ein paar Leute sich zusammentun, um sowas wieder lauffähig zu machen. Also DOSBox ist ja auch nichts Ähnliches als quasi eine Schnittstelle, um das irgendwie wieder lauffähig zu machen. Ja,
ein Emulator.
Manchmal hast du halt das Problem, dass eben genau solche Grafik Schnittstellen, Audioschnittstellen, irgendwas dann doch nicht mehr funktioniert. Ja. Aber im Grunde genommen das Prinzip, also die Plattform ändert sich ja nicht, das wollte ich damit nur sagen.
Da hast du auch vollkommen recht. Also das ist wie es ist. Der PC ist halt, ne?
Da kommt halt nicht Nintendo und sagt, ja, Abwärtskompatibilität machen wir jetzt nicht mehr bei der nächsten Konsole, dann müssen sie es halt alles im eShop dreimal neu kaufen. Also das ist
ja
halt,
das machen die Konsolenhersteller ja aktuell auch sehr gerne. Ja. Nintendo macht das ja und ich glaube Microsoft auch. Beziehungsweise da konntest du ja, glaube ich, wenn du die Originaldatenträger hattest bei der neuen Xbox, das dann trotzdem noch irgendwie, ne?
Das kannst du immer noch. Also das ist ganz nett. Du kannst
ich glaube, das ist aber der große Vorteil, weil die Xbox ja im Grunde immer ein Windows-PC war, ne?
Naja, bei der Xbox kannst du ja sogar das erste Assassin's Creed zum Beispiel als Reinforged auf der Series X oder was zocken, ne? Das geht alles.
Du kannst sogar die alten, du kannst sogar, habe ich ausprobiert.
Xbox Classic auch.
Genau, du kannst sogar Xbox Classic Spiele, also von der allerersten Xbox Spiele reinlegen, also physikalische Datenträger. Mhm. Und der erkennt, dass du die hast, dass du die besitzt und lädt die dann logischerweise einmal neu runter, weil der natürlich nicht von der CD abspielen kann, weil die Titel angepasst sind natürlich ein bisschen für die Series X oder für die Xbox 360 oder was auch immer dann da abgespielt wird. Aber er gewährt dir dann trotzdem, weil du Besitzer dieser CD bist, dass du dann das spielst oft.
Ja. Das ist auch nett.
Ist schon ganz nett von Microsoft.
Ja, ne? Definitiv. Ich
auch sagen, kauf dir das neu als Lizenz.
Also, huch, da landet jetzt aber eine große Maschine bei dir gerade.
Ja, das ist die große Nummer, sag ich doch. Als das damals losging mit diesen Xbox Enhanced Sachen und so, ist der Dennis hingegangen und hat sich eine Liste gemacht. Die hängt übrigens noch hier. Ich habe mir nämlich jeden scheiß Titel gekauft, der Xbox Enhanced ist. Und da gab es ja Xbox Classic und 360 Titel. Ein paar Perlen wollte ich dann gerne mal aufzählen. Für die Xbox 360 das erste Assassin's Creed. Dann gab es Conquer Life and Reloaded für die Xbox Classic. Crimson Skies High gab es für die normale Xbox.
Habe ich auch
Also Fable Anniversary, besonders toll. Fallout 3 und Gears of War 3 für die 360. Ja gut, Halo 3 war ja klar. Was habe ich noch hier? Panzer Dragon Orta, sehr schönes Spiel.
Habe ich leider noch nicht.
Das erste Red Dead Redemption. Ziemlich geil, Star Wars Knight of the Old Republic und Knight of the Old Republic 2. Dann mein allererstes Xbox-Spiel für die Vanilla Xbox. Elder Scrolls 3, Morrowind, genau.
Wie nicht? Halo?
The Orange Box. Nee, Halo war es nicht. Mein Vater hat mir damals das Bündel gekauft und hatte sich gedacht, bei Halo muss man schießen, bei Morrowind nicht. Also kaufe ich dem jungen Morrowind.
Wobei Morrowind eigentlich viel grausamer ist, finde ich.
Das war ein unglaublich langweiliger Weihnachten. Ich hatte bis die Feiertage rum, dass ich mir endlich Halo kaufen konnte.
Oh Mann. Immer diese. Aber sehr vorbildlich, dass du die Orange Box hast. Drei Spiele in einer Box.
Ich hab die Dinger halt einfach, ich habe einfach die Liste abgefarmt. Ne? Hm. Ich bin einfach über Trödelmärkte gelaufen, habe da mein Zettel rausgeholt, ach, brauche ich noch, zack, Haken dran, mitgenommen. So, ich sag mal, Panzer Dragon Orta und sowas hatte ich halt schon. Und auch die Star Wars KOTOR-Teile hatte ich halt alle schon. Aber so, dieses anderen Sachen, so SSX oder Mirrors, irgendwas, habe ich mir dann, oder Portal 2 oder so, habe ich mir dann halt einfach noch beim Vorbeigehen halt mal eben gekauft. Kostet ja nichts, kostet ein Euro oder zwei oder was. Also. Ja. Und habe ich mir die halt noch gekauft, weil ich fand das Feature halt einfach cool, dieses Enhanced Feature. Und das habe ich das einfach gemacht.
Ja, das ist ja ganz cool. Das ist ja, also ist auch die Xbox ein wenig kompatibel noch.
Zu eurer DOS-Box-Klamotte gerade, genau, man kann das alles in der DOS-Box machen und man ist so bescheuert und hat für jede Epoche einen eigenen Rechner.
Ja, genau.
Ja gut, sagen wir mal so, es macht natürlich Bock, auch einen Rechner da stehen zu haben, der epochengerecht ist. Also mein Traum wäre natürlich auch noch so einen schönen, wie man im Ruhrgebiet sagt, Beiges. Schön beigen PC da stehen zu haben.
Ja.
Mit dem passenden, also wenn ich so dieses Original Peacock-Ding von meinem Kommunionsgeld noch irgendwie in der Konfiguration auftreiben könnte, ich habe hier sogar noch so ein, ich muss kurz gucken, wo liegt er? Hier. Habe ich mal auf der Arbeit beim Aufräumen gefunden. Ich bin ja Server-Admin und beim Aufräumen des alten Serverraums in einem der Krankenhäuser, da wo ich tätig bin, habe ich mal ein Advanced Micro Machines, Advanced Micro Devices, ne? Wofür steht die Abkürzung, ne? Wissen wir alle.
AMD.
AM486DX2 80 MHz gefunden. Das heißt, den hätte ich schon mal. Fehlt nur das drumherum.
Ja, super. Wie gesagt, Boards und all den ganzen Scheiß habe ich. Ich habe zwei Umschlusskartons voll mit Boards und sowas. Ne? Also wir kriegen da bisher was zusammen.
Also wenn ich irgendwann mal Platz haben sollte, komme ich auch noch mal drauf zurück. Aber aktuell nein.
Ja, also ich habe mir halt die ganzen Boards und ich habe mir das alles in Einzelteilen gekauft. Und irgendwann, das mache ich jetzt die Tage dann übrigens noch mal. Ich bin mit einem Kumpel zusammengesetzt, den ich schon sehr lange kenne. Und wir haben einfach mal gesagt so, nimm mal deine zwei Kisten, nimm meine zwei Kisten. Und lass uns mal irgendwas zusammenbauen, was irgendwie toll ist. Und das haben wir dann gemacht. Ne? So ist halt der DOS-Rechner entstanden. Die XP-Maschine, die kam fast fertig für 10 Euro aus Dortmund vom Teutelmarkt. Da war schon faktisch alles drin. Ich musste nur noch einen Prozessor austauschen und eine andere Grafikkarte reinbauen, dann war es fertig.
Ja, High-End-Gaming-Kisten.
Ja,
Ja, es war aber so. War aber übrigens, das war total geil, weil da drin war eine TI 4600 und die ist einfach schweineteuer mittlerweile. Ja, und die brauche ich jetzt halt für den kleinen Shuttle, den ich heute gefunden habe. Ja, und genau.
Ach, die TI 4000er Karten. Ah,
ja, genau. Also 4200, 4400, 4600.
Genau. Na, ich weiß noch damals, ich habe zu dem Zeitpunkt neben der Schule bei Phobis gearbeitet und dann kamen die Karten und dann dachte ich, da würde ich mir eine von kaufen. Dann sagte der Arbeitskollege, warte ruhig noch ein bisschen, da kommt noch eine. Wie, sagte ich, was? Woher weißt du das? Sag ich, ja, ich weiß das halt. Ja, und dann, glaube ich, einen Monat später oder sowas kam dann die TI 4200, die von der Performance her ja wirklich nur minimal langsamer war als die 4400er, aber trotzdem deutlich weniger gekostet hat. Die habe ich mir dann von Gainward gekauft, weil wir die von Gainward dann bekommen haben. Mhm. Und die waren immer von Haus aus übertaktet. Und dann war die Karte sowieso schneller als die normale TI 4200. Also habe ich dann voll die geile Grafikkarte gehabt für, an Anführungsstrichen, wenig Geld. Damals ging das noch. Heute zahlst du das Dreifache dafür. Aber die hat schon echt gerockt, die Karte. Und ich weiß, dass ich damit echt viel gespielt habe. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich die Karte noch hatte, als Half-Life 2 kam und ich mir dann wirklich die neue Karte kaufen musste. Ich glaube, da habe ich mir dann die 6600er gekauft, weil ich dann genau wusste, wenn ich Half-Life 2 spiele, soll das so schön wie möglich aussehen. Und das Spiel ist heute noch wunderschön.
Wo du das gerade sagtest, ich kann mich noch an ein Gespräch mit meinem Vater erinnern, wo er mir sagte, Junge, ich brauche eine neue Grafikkarte. Da war die 5000er-Serie gerade draußen. Ich sagte, was kaufe ich dann am besten für? Ich sage, kauf dir alles, bloß keine 5200. Was kommt da nach Hause? Ich habe doch gesagt, keine 5200. Ja, aber die ist doch hier von, ich weiß gar nicht mehr, welcher Hersteller das war. Hm. Ich sage, ja, die ist trotzdem scheiße.
Wobei, ich glaube, die 5000er Reihe war sowieso gar nicht so gut gewesen von Nvidia. Nee. Ne? Da waren die ein bisschen am Schwächeln gewesen.
Ja, das in der Zeit, also als die 5000er-Serie kam, in der Zeit hat man ATI gekauft.
Mm, genau, das war nämlich, glaube ich, so, dass da ATI echt die Nase vorn hatte.
Also, ich werde es nie vergessen, das müsste so Anfang der 2000er gewesen sein, wo die 9800 XT von ATI kam und ich einfach, Alter, im Laden gestanden habe und einfach nur noch gesabbert habe. Ja. Weil das Ding einfach so ultra krass war, was das damals rausgezogen hat. Ich weiß noch, das war damals hier Sandra, der Benchmark und 3D-Mark 2001 oder wie das hieß. Alter, das war der Ultra-Kracher. Und du hast ja eigentlich nur, ich bin dann damals mit meinem System, mit der dicken GeForce drin, bin ich halt einfach nur auf eine LAN gefahren und habe dann einfach mal einen Benchmark angeschmissen. Danach war der Standpunkt klar, weißt du? So, was man halt als Teenager so alles macht, ne? Nach dem Motto, okay, ich bin der Neue hier, Pimmel raus, leckt mich. So. Das war ganz cool. Ja. Aber wie gesagt, was ich halt so unglaublich interessant finde, hatte ich ja heute auch im kurzen Vorgespräch mal gesagt, zu dir, Christoph. Mhm. Guck mal, ihr habt jetzt die 1000er-Generation. Ich habe die 3000er. Ne? Mhm. Außer dieses Raytracing-Gedönse, ne, können wir dieselben Spiele spielen. Das war vorher gar nicht möglich.
Ja, das war vorher gar nicht möglich. Also wobei, deine hat schon eine Ecke mehr FPS, kann die darstellen als jetzt unsere. Wobei meine ja noch ein bisschen schneller als die von dir, Carsten, weil ich ja die TI-Kürzel habe.
Genau, die TI-Version, genau. Die
Titanium. Aber du hast vollkommen recht. Wir können im Grunde alle drei dasselbe Spiel wahrscheinlich auch mit derselben Auflösung spielen und derselben Details. Ja. Nur mit dem Unterschied, der Dennis hat Raytracing. Und da sehen halt Spiegelungen noch mal eine Ecke geiler aus.
Und dieses AI, wie heißt das nochmal? DSL, nee, DL, ach, ich weiß nicht.
Ja, ich auch nicht. Diese neue Technik von denen da irgendwie sowas, ne? Aber im Grunde, wobei ich leider das Problem habe, ich habe ja einen 34-Zoll-Monitor mit Ultra-Widescreen und die Auflösung ist da einfach echt hart. Die knabbert teilweise schon echt stark an der Performance. Mhm. Schalte ich aber normal auf QHD oder Full HD runter, habe ich FPS-Zahlen jenseits von Gut und Böse.
Ja, klar.
Aber
das ist ja, passt das, schon. Das ist ja eben das Geile dabei, ne? Ich sag mal, wenn du mal, erinnere dich damals mal, wenn du als die 6000er-Serie von Nvidia draußen war und du hattest noch eine GeForce 3 in deinem Rechner, ja, die konntest du nur noch für eine Sache benutzen und zwar
ja, zum Wegschmeißen.
Weit hoch im Fenster, ja. Tief stechen, weit schmeißen. Ja. Das konntest du machen mit dem Ding, mehr nicht.
Ja.
Und das ist halt heute so krass. Das ist ja auch etwas, was ich jetzt erst in meiner Wiedereinlesephase Anfang des Jahres wieder herausgefunden habe, weil obwohl ich halt, ich mag mal behaupten, ich habe so ein bisschen Ahnung von Technik, beim PC-Segment ja nicht, ich bin ja ausgestiegen damals und habe mich da auch nie wieder drum gekümmert. Ich habe ja Macs, ich habe ja einen Mac benutzt und beim Mac ist es eh scheißegal, was da drin ist. Läufst halt mit dem Mac OS und machst du halt deine Office-Anwendung und fertig, ne?
Ja.
So und trotzdem, als dann der Kollege sagte, ja, ich habe eine Palette 1080. Ich so, okay, 1000er Serie. Er sagte, ich kann doch alles spielen. Und das auf sogar hohen Details und so.
Hm.
Ich so, Alter, die ist doch schon alt, die Karte. Er sagte, da ist aber heute nicht mehr so das Problem. Da habe ich mir erstmal belesen. Und da war ich echt am Überlegen, während meiner Recherche für einen neuen PC, ob ich da nicht doch eine 2080 Ti kaufe.
Ja.
Bis ich dann rausgefunden habe, dass die auch schweineteuer ist.
Ja.
Diese Arschgeige. Ja. Wie gesagt, ne, und klar, okay, Raytracing und so ist natürlich was Tolles, aber letztendlich den Preisunterschied für den qualitativen Unterschied, also das alles mal in Relation gesetzt, das ist auch nicht wert. Ne?
Nee. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass warum beim PC diese Sprünge nicht mehr so enorm sind, wer weiß, wie weit wir wären, was solche Grafiken oder sowas angeht, wenn es die Spielkonsolen nicht geben würde.
Ja, ja, gut.
Weil wir wissen alle, dass ab PlayStation 2 bis etwa PlayStation 3, teilweise auch PlayStation 4 noch, die Konsolen halt die Entwicklung der Grafik halt gehemmt haben. Weil die Konsolengeneration müssen 7 bis 8 Jahre halten und solange tut sich halt nicht viel. Ne? Klar, Spiele auf der PlayStation 2 sahen anfangs mehr aus. Am Ende der PlayStation 2-Generation sahen die teilweise schon echt besser aus. Aber es war immer noch dieselbe Hardware, die du hattest. Und als Entwickler musstest du natürlich so sehr optimieren, dass das Spiel immer noch gut aussieht. Dann gab es ja schon dann die Xbox, die ja dann mehr Leistung hatte als die PlayStation 2. Da sahen die Spiele dann schon wieder ein bisschen besser aus. Und der PC hatte im Grunde das Nachsehen, weil als PC-Spieler hättest du viel geilere Grafik haben können, hattest du aber nicht, weil die Entwicklung der Spiele sich dann zu sehr auf die Konsolen fokussiert hat und da halt viel ins Stocken geraten ist. Bin ich persönlich ganz froh drum, weil dann hätte ich ja gar nicht mehr hinterherkommen können, was Grafikkarten und sowas angeht.
Hat eine Menge Geld gespart.
Ja, hat eine Menge Geld gespart. Aber die Konsolen haben halt die Entwicklung der Grafikpower halt ein bisschen gehemmt. Wobei ich sagen muss, da wo wir jetzt sind, fotorealistisch, ich weiß nicht, was da noch mehr gehen soll, ehrlich gesagt.
Also es ist ja auch ein Level erreicht, ne?
Ja.
Wir haben ja auch ein Level mittlerweile, ne? Wenn du dir anguckst, also Cyberpunk habe ich jetzt nur auf Videos gesehen. Ich habe es zwar runtergeladen, aber das werde ich jetzt gleich nach dem Podcast spielen.
Mhm.
Das sieht ja schon verdammt klassisch aus. Ne? Sieht ja richtig geil aus.
Wobei aber
wenn du jetzt.
Erzähl zu Ende eben noch.
Aber wenn ich jetzt, was du gerade sagtest, so PS2-Ära, das stimmt, was du sagst, weil davor war es so gewesen, was, du willst Command Conquer für den Super Nintendo? Mach mal die Augen zu, weißt du? So, die ersten N64-Ball jetzt als Maul, weißt du? Das war, und der war auch nicht gut.
Ja.
Lässt sich aber sogar ganz gut steuern mit dem Controller, Command Conquer auf dem N64.
Ja, aber du solltest dir da definitiv das Erweiterungspack für den Controller holen, weil sonst ist das Spiel ein bisschen arg beschissen.
Ja, genau. Nee, aber in jedem, meinst du die Grafikerweiterung? Die kommt in der Konsole.
Nee, ja, genau, das Ding in die Konsole, genau, nicht genau. Controller.
Ja, achso, du meinst das 32 MB Expansion
Pack. Ja, genau.
Das sollte so ein Zeitlupe, ja, ja.
Ja.
Aber das war halt einfach, das hat sich halt alles einfach so ein bisschen verlagert, ne? Und ich sag mal, jetzt muss ich sagen, der Unterschied von der PS5 oder von der Series X zum PC.
Gut, du wirst, glaube ich, kaum einen sehen.
Ist nicht gut.
Weil du hast Raytracing am PC und Raytracing an der Konsole.
Ja, korrekt.
Ich würde einen Unterschied sehen, wenn ich mir eine PS5 jetzt hier hinstelle und wahrscheinlich dann Cyberpunk reinpacken würde, wenn ich es dann hätte für die Konsole, was ich mir natürlich nicht holen werde, würde ich wahrscheinlich feststellen, dass das auf der PS5 besser aussieht als bei mir auf dem PC, weil ich kein Raytracing habe.
Weil Cyberpunk läuft schlechter auf der Konsole als auf dem PC.
Unabhängig davon, dass es schlechter läuft, klar.
Also
oder vielleicht jetzt Battlefield 5 als Beispiel, weil Battlefield 5 ist ja ein Raytracing-Titel schlechthin. Das ist ja darauf optimiert. Und ich habe jetzt vorgestern oder sowas noch eine Szene gehabt, wo ich dann durch so einen verregneten Wald gelaufen bin. Dann stand ein LKW, der brannte und schön die Lichteffekte waren. Und ich dachte mir dann nur so, bin stehen geblieben, habe mir das angeguckt, dachte mir, wie geil würde das jetzt mit Raytracing eigentlich aussehen? Und das sah jetzt schon geil aus. Mhm. Aber wie geil würde es dann damit aussehen? Es ist schon eine feine Sache, aber wie gesagt, das ist vielleicht, wenn die 4000er-Generation mal erscheint, kann man sich mal nochmal Gedanken darüber machen. Aber aktuell ist das einfach kein Thema.
Ja gut, sag mal, die Preise sind ja auch schon wieder gefallen, ne? Wenn du das jetzt mal von vor, also ich kann mich erinnern, ich habe vor 3 Monaten geguckt, da hätte ich für eine 3070 1.400 € bezahlt. Und mittlerweile bin ich beim 1.000er.
Ich glaube, das liegt aber daran, weil jetzt die 3070 Ti erschienen ist. Dadurch ist die 3070 jetzt wieder so ein bisschen so bäh.
Ja gut, die 3080 ist aber auch gefallen.
Okay.
Die einzige, die over fucking 2000 liegt, ist die 3090.
Ja gut, das ist aber auch eine ober fucking aber Grafikkarte, ne?
Alleine gefallen. Und dann gucke ich mir die UVP-Preise an. Gefallen. Ganz große Gänsefüßchen.
Boah, ich saß am Computer und hab gesehen, oh, die 3700 Ti ist angekündigt worden. Morgen ist Verkaufsstart. Und ich habe dann tatsächlich am selben Tag, wo der Verkaufsstart losging, bin ich auf die Nvidia-Seite gegangen, habe gesagt, wenn die Grafikkarte unter 700 € kostet, kaufe ich mir eine. Ich bin auf die Seite gegangen, habe gesehen, 619 €. Ich dachte mir, geil, wie geil ist das denn?
Das ist der,
hab das angeklickt. Preis. Und dann stand da, nicht mehr verfügbar.
And it's gone. Das South Park-Meme nochmal zu bemühen. Ja,
genau. Ich hätte mir die tatsächlich für 619 € gekauft. Ja, für
619 sofort. Ne?
Aber war natürlich dann sofort weg. Und darunter waren dann schon wieder Angebote dann von hier Asus, MSI und wie sie alle heißen. Die waren dann schon alle über 1.000 €. Ja. Ich dachte mir so, das kann doch nicht deren Ernst sein. Wieso kündige ich eine Grafikkarte an und habe dann nur gefühlt wahrscheinlich nur wer weiß, wie wenig auf Lager. Wenn ich doch weiß, dass diese Scheiße aktuell da ist, dann sehe ich doch zu, dass ich vielleicht
da ein paar
Millionen Grafikkarten produziere. Ja, da lacht der Reseller Rolf.
Ja.
Aber das ist ja ein ewiges Thema, was wir auch mit der PlayStation und der Xbox haben. Das ist,
dieses Jahr ist einfach durch die ganzen politischen pandemischen, ich weiß gar nicht, was alles, ne, USA
Bitcoin
verbietet, genau, China, irgendwelche wirtschaftlichen Pimmelfechtereien da irgendwie, dann Chip-Knappheit, irgendwelche Erdbeben zerstören, irgendwelche Chip-Factories und dann noch irgendwie Pandemie und dann noch lustiges Bitcoin-Mining, dann lacht irgendwo noch ein Elon Musk irgendwo in Twitter rum und dann ist alles vorbei. Du kannst es vergessen. Du kannst es einfach vergessen.
Aber man muss tatsächlich sagen, wo die Preise ja nicht so sehr explodiert sind, ist ja tatsächlich bei Fertig-PCs, weil so ein Hersteller kauft natürlich die Grafikkarten nicht auf einer Webseite und hofft, dass er noch welche kriegt, sondern er kauft die direkt bei irgendeinem Hersteller zu natürlich ganz anderen Preisen.
Richtig, der übergeht den ganzen
Bot. Genau, der übergeht das Ganze und kann, und ich glaube, dass aktuell die Gaming-Fertig-PCs-Anbieter sich wahrscheinlich gerade wirklich ein Fäustchen in Bauch lachen oder wie man sagt, weil die Leute dann lieber da einen PC kaufen, als sich zusammenstellen. Aber völlig legitim, würde ich mir jetzt einen PC kaufen müssen, würde ich mir auch einen Fertig-PC kaufen, ganz einfach. Ja. Hätte ich auch getan, wenn ich mir nicht halt Anfang des Jahres den Prozessor und das Board und den Speicher gekauft habe. Aber da ging ich noch davon aus, dass zum Jahresende die Preise für die Grafikkarten sich wahrscheinlich so sehr normalisieren, aber da war ich sehr blauäugig gewesen, weil ehrlich gesagt, ich hätte mir jetzt eigentlich auch entsprechend einen PC gekauft und hätte dann auch zwar auch gutes Geld dafür ausgegeben, aber im Grunde genommen hätte ich dann natürlich einen noch potenteren PC stehen gehabt, als jetzt stehen habe. Aber wir haben ja festgestellt, die 10er Generation Grafikkarte kann auch noch was, also ist das noch voll okay.
Wenn ihr richtig lachen wollt, nochmal so zum Abschluss, ich habe teilweise trotz allen Kopfschüttelns habe ich dann bei Amazon mir die Rezension zu diesen exorbitant überteuerten Mondpreiskarten angeguckt. Und wie immer hat sich die Wut der Leute in lustigen Rezensionstexten kanalisiert. Und bei einem stand dann drin irgendwie bei einer, ich glaube, weiß nicht, RTX auch noch nicht mal so ein hohes Modell, ich glaube irgendwie eine 3060 zu 1200 lockeren, günstigen 1200 € stand da drin. Schnapper
3060?
Schnapper, sofort kaufen. Ich habe beim Einbau habe ich die Karte mit Kaviar eingerieben und während des Betriebs durch die Lüfter Shampoos laufen lassen. Das fand ich war einer der schönsten Kommentare dazu. Also.
Das ist gut, das passt, das trifft es irgendwie vollkommen. Also.
Ja, wie gesagt, die Leute ticken halt aus, ne? Ja. Auch auf eBay Kleinanzeigen, ne? Ich hatte ja selber mal ein kleines Konvolut an etwas älteren Grafikkarten, die 900er Serie, 970 hatte ich eine und 950 und so weiter. Immer, die hat man mir, ich habe mir dann gedacht, immer, ich trenne mich davon, immer, die hat man mir aus der Hände gerissen. Ja, ist kein Witz jetzt.
Affig, ja.
Ich habe eine Palette 79 verkauft. War gar nicht teuer, 70 Euro oder was, ne? Und der Typ, also ohne Witz, ich hatte in einer Stunde 30 Anfragen zu dieser scheiß Karte. Ich habe 8-mal auf eBay geguckt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, weil das ist eigentlich der Marktpreis, ne? So, und dann kommen die alle, ja, ich brauche die Karte, ich zock Fortnite.
Oh.
Ja, gut, klar. Fortnite und Minecraft und so laufen mit solchen Karten.
Ja, ja, klar.
Aber gibt's so auch, also es gibt tatsächlich auch, habe ich dann gesehen, der Spaß hörte dann auch irgendwann nicht mehr auf. Ich habe mich dann auch ein bisschen kringelig gelacht. Es gibt tatsächlich YouTube-Kanäle, die nur den einzigen Zweck haben, Live-Feeds von, ist jetzt eine Karte in Stock oder nicht? Also die haben ein Bild, was da durchgestreamt wird, wo du dann wirklich siehst, so ein wie so eine Excel-Tabelle fast an verschiedene Websites, also größere Anbieter in USA oder Europa, ist jetzt diese folgende Karte in Stock oder nicht? Und dann geht das halt in Echtzeit durch. Und daneben läuft halt so ein Chat auch durch, ne? Und darunter ist halt so ein Bereich, der ist halt ausgespart für Bilder und so weiter. Und hauptsächlich werden da Memes halt durchgepusht. Und ich habe mir wirklich die Hose bepisst, weil da ging halt so Memes durch, wie so ein Junge, der so weinend da steht irgendwie. Und da drüber steht dann Builds a Gaming PC in 2021 has no GPU. Oder irgendwie daneben dann irgendwie so ein Bild von RTX off. Ein Typ mit einem vollen Portemonnaie und daneben RTX on, ein Typ mit einem leeren Portemonnaie. Und solche Sachen halt, ne? Großartig.
Das
großartiger,
ist nicht schlecht.
Großartiger Joke-Kanal, also wunderbar. Und du siehst halt auch immer nur so out of stock. Es ging halt fast nie irgendwas, ist in stock. Also war halt irgendwie nie der Fall. Ich habe mich ja gewundert, ob da überhaupt sich mal irgendwas an dem Status ändert. Also großartig.
Wobei da frage ich mich ja, ich musste letztens ein UPS-Paket abholen. Und musste einmal durch die ganze Stadt fahren. Aus irgendeinem mir nicht erklärbaren Grund hat er das Paket 5 Stadtteile weiter erst weggebracht. Statt hier in der Nähe, weil hier in der Nähe ist ja auch ein UPS-Punkt. Ne? Ja. Nein, er bringt es irgendwo am Arsch der Welt weg. Also bin ich morgens vor der Arbeit da hingefahren. Und was war es? Es war so ein Computerladen, der eigentlich dazu da ist, der macht halt so Service-Dienstleistungen für Firmen etc. und so weiter. Und du kannst dir da wohl auch einen PC zusammen kaufen und so weiter. Und was stand hinten in der Vitrine? 3080, 3070 Grafikkarten, die standen da alle rum. Und ich habe mich dann echt gefragt, waren das jetzt wirklich Grafikkarten oder waren es nur Leerverpackungen? Und wie hoch ist die Chance, so eine Grafikkarte zu einem humanen Preis offline zu bekommen als online? Wahrscheinlich, je nachdem, was für ein Händler das ist, kriegst du wahrscheinlich die Grafikkarten da wirklich zu humanen Preisen, während du im Internet einfach der Gearschte bist.
Würde mich echt mal interessieren, ob der, was der für so eine 3090 haben will.
Ja.
Wenn die unter 1000 Euro kostet, bring mir eine mit. Dann nehme ich die.
Jo.
Ja, wieso? Wieso? Die kostet, nein, die 3090 UVP, was hat die denn? 799?
Boah, so wenig.
Bei Nvidia, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Können wir mal gleich gucken eben.
Genau, mal nebenbei gucken.
Weil online 2.2. Und für 799, da haue ich meine 3070 weg und hau da eine 3090 rein. Gar kein Problem.
Ja, aber hallo.
Das Geld kriege ich doch wieder.
Ja. Da gebe ich dir sogar noch was dazu, dann nehme ich die 3070, ey.
Ich kann, wo wir gerade noch bei lustigen, kann ich mal kurz noch mal in eine lustige oder zwei lustige.
Wir haben gleich die 2 Stunden voll, Kinders, ne?
Ja, genau. Zum Abschluss noch mal die lustigen. Und Versandgeschichten noch mal hinterher schieben, weil du gerade sagtest,
Christos, ich musste Parental Control geht gleich los.
Nein, genau. Da habe ich noch eine Stunde, keine Sorge.
Achso.
Die lustigen Geschichten aus der Versandhölle noch mal erzählen. Erstmal, wie macht man möglichst merkwürdige Nachrichten, die den Kunden so verwirren, dass er gar nicht weiß, wo sein Paket ist? Das ist die erste Geschichte, kurz erklärt. Ich hatte ein Paket, was aus UK kam.
Mhm.
Und ich war jetzt in Urlaub 3 Tage. So.
Drei Tage Urlaub?
Ja, es wurde, ja, ich war in Urlaub. Ich habe jetzt ein bisschen länger Urlaub, aber ich war mit meiner Freundin mal ein bisschen weggefahren. Cool. So. Cool. Also, Freitag wurde versucht, das Ganze bei mir anzuliefern. Mhm. So die Meldung in meiner App. Kunde nicht angetroffen. Paket ist in der Filiale. Ich war ja nicht zu Hause, dachte mir so, okay, dann liegt wahrscheinlich bei mir im Briefkasten diese Benachrichtigung. Ich hatte das nur auf der App gesehen.
Normalerweise, so, ne?
Genau. Normalerweise. Ist auch ein deutscher Postbrief gewesen, weil es von Royal Mail an die deutsche Post Inlands weitergegeben worden ist. Mhm. Also nicht DHL oder so, sondern UK gibt weiter an deutsche Post. So. Ja, dann bin ich halt von meiner Freundin aus nochmal schnell zu mir, weil ich dachte, vor dem Urlaub hole ich das vielleicht nochmal eben ab, bevor es da rumoxidiert. Gut. An der Post vorbeigefahren, wo ich dachte, von der Entfernung her könnte das meine Post sein, wo die Sachen immer liegen. Ja, hingefahren, gesagt, hier soll was für mich liegen. Ja, haben Sie denn die Benachrichtigung dabei? Ich sage, ja, nee, Sie müssen aber eine haben. Ja, ich sage, ich habe das aber in dieser App hier stehen. Ja, aber Sie müssen eine Benachrichtigung haben. Ich sage, ja, ich war jetzt noch nicht zu Hause. Ach so, ja, ich kann natürlich noch mal nach Hause und die holen, weil die muss ja da liegen, aber ich bin jetzt gerade hier bei Ihnen vorbeigekommen an dieser Filiale. Dachte mir, vielleicht können Sie das ja auch so nachgucken. Ja, ich habe ja hier doch eine Nummer von dieser Sendung, die steht doch hier drauf. Ja, eigentlich sollen wir da nicht nachgucken. Ja, wie eigentlich sollen Sie da nicht nachgucken? Sie haben doch die Nummer. Können Sie nicht mal eben eintippen? Ja, das dauert immer so lange. Ah, so, dann hat sie das eingegeben, ne? Guck nach. Ja, ich war um 11 Uhr in dieser Filiale, stand ich da. Mhm. Auf einmal kriege ich auf meinem Handy eine Nachricht, 11.10 Uhr, ja, war es mittlerweile schon nach dem ganzen Hin und Her. Kunde hat das Paket unterschrieben und abgeholt. Ich denke so, hä? Was? Ist hier gerade, wie soll das denn passiert sein? Ich stehe doch hier noch. Wo? Ne? So, und dann sagt sie auch auf ihrem System, ja, wieso, Sie haben das doch abgeholt. Ich so, wie? Ich stehe doch hier vor Ihnen, wo habe ich das denn abgeholt? Ne? Ja, gesagt, können Sie mich jetzt mal nachgucken? Ja, ich guck mal nach. Geht sie nachgucken? Ja, es muss ja ein Brief sein, ne? Per Einschreiben. Ich so, ja. Sie geht gucken. Na, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ja, ist nicht hier. Ich so, ja, wie ist nicht hier? Hier steht doch, Kunde hat das Paket irgendwie abgezeichnet oder signiert und hat es abgeholt. Nee, es ist nicht hier. Hier haben sie eine Nummer, wo sie sich beschweren können. Mhm. Ja gut, ich nehme den Zettel mit, gehe nach Hause, rufe da an. Hotline von deutscher Postbrief. Ja, der Fahrer hat versucht, sie anzufahren und hat sie nicht angetroffen. Ja, das sehe ich hier auch. Und was heißt diese andere Nachricht? 11.10 Uhr, Kunde hat das Paket abgezeichnet und entgegengenommen. Ja, das können sie ignorieren. Hä? Wie, das kann ich ignorieren? Ja, nee, das heißt nur, der hat sie nicht angetroffen. Ja, aber das stand doch in der anderen Nachricht davor. Wieso soll ich das nicht ignorieren? Nee, das heißt nur, der versucht das nochmal. Ach so, okay. Das kann ich natürlich daraus sehen, dass er das nochmal versucht. Ja, selbstverständlich. Ja, der versucht das jetzt noch zweimal und dann landet das in der Postfiliale. Ach so, dann tritt das ein, was eigentlich schon in der Nachricht vom Freitag stand. Aha, okay. Dann bin ich in Urlaub gefahren, weil ich mir dachte, Arschlecken, ich habe jetzt keinen Bock mehr so. Im Urlaub kam zweimal exakt dieselbe Nachricht nochmal. 2 Tage in Folge, Kunde hat das Paket unterzeichnet und abgeholt. Jeden Tag genau einmal. Und ich mir dachte, cool, ich war jetzt nicht da und ein Klon von mir hat zweimal das Paket abgeholt und abgezeichnet. Geil. So, dann bin ich nach Hause gekommen nach dem Urlaub. Dann lag tatsächlich eine Benachrichtigung im Postkasten drin, dass es jetzt in der Filiale liegt. Und so war es dann auch. Ja, oh, was ist das denn für ein Unsinn? Also das, so, das war das Erste. So, das Zweite ist, Deutsche Post wieder, Deutsche Postbrief. Jetzt geht's, ist eine Sache für dich ganz wichtig, Dennis, du wirst jetzt sehr traurig sein, denn der Amiga-Adapter für ROMs beschreiben ist tatsächlich weg. Das heißt, ich muss ihn nochmal bestellen, es tut mir sehr leid.
So, warte mal, das Paket ist weggekommen?
Ja, das Paket ist weggekommen und jetzt wird's richtig geil, die Verknüpfung. Ich konnte ja keinen Auftrag stellen, Nachforschung zu betreiben, weil ich ja nicht der Versender war, sondern ich war nur der Empfänger. So, jetzt hatte ich mit dem eBay-Seller in Polen, der das ganze Ding da zusammengeklöppelt hat, hatte ich hin und her geschrieben und gesagt, hör mal, wo ist denn mein Paket? Er sagte, ja, ist doch angekommen. Ich so, nee, ist es nicht. Ja, aber hier steht doch, Deutsche Post hat doch geliefert. Ich so, ja, in der App steht drin, mal wieder, Empfänger hat unterschrieben, Paket hat er entgegengenommen. Ich so, nee. Ich habe das Ding nie gesehen, es ist weg. So, hat er gesagt, ja, ist mir noch nie passiert, das erste Mal. Ich sag so, ja, willkommen bei der Deutschen Post. Ich sag, willkommen in Deutschland. Ich sag, polnische Post, geilomat, Deutsche Post. So, Dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, er sagt, ja, pf, komisch, können wir irgendwie, ich sage, ich kann nichts machen. Ich sage, du musst irgendwie da nochmal nachfragen, so, ne? Ja, okay, dann hat er nachgefragt, dann habe ich von der Deutschen Post so ein, wie es so richtig pur Deutsch, einen Brief bekommen, wo drin stand, so hier, der Sender hat jetzt hier einen Antrag gestellt auf Rückverfolgung. Sie müssen uns aber noch folgende Fragen beantworten. Haben Sie das Paket jemals in Händen gehalten? Haben Sie jemals was unterschrieben? Ich so, nein, 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 abschicken. So, dann habe ich eine Rückmeldung per E-Mail bekommen. Ja, vielen Dank für Ihre Antworten. Wir schicken das ganze Ding jetzt, wenn es fertig ist und wir unsere Forschungen hier beendet haben, schicken wir das Ganze an den Verkäufer zurück, an den Absender. So, wenn sich das aufgeklärt hat. So, kam nichts. Dann habe ich irgendwann per E-Mail wieder den Verkäufer angeschrieben und gesagt, ja, hör mal, was ist denn los? Hast du jetzt mittlerweile mal irgendwas von der Deutschen Post gehört, wo jetzt deine Sendung abgeblieben ist und mein Paket? Dann sagt er, ja, ich habe schlechte Nachrichten für dich und für mich auch quasi. Die haben mir hier quasi jetzt einen Ausdruck geschickt von dem unterschriebenen Einschreiben.
Ja, da steht wahrscheinlich drauf, signiert ich.
So ungefähr. Und ich sag's, ja, kannst du mir da mal eine Kopie von zeigen? Ja, ich hab dir das mal hier dran gehängt. So, da steht drunter, Empfänger Simler, also natürlich ein Druck, ne? Also ist ja so ein Vordruck, ne? Und drunter Maschinendruck Simler. So, und kennt ihr das in so Bugs Bunny Cartoons, wenn einer was unterschreiben soll, 3x? Nur, dass es kein X ist, sondern so ein durchgezogener langer Strich.
Okay.
Und ich so, jo, klar, so unterschreibe ich natürlich immer mit Strich. Ich sage, das ist doch nicht meine Unterschrift. Ich sage, was ist das denn für eine Farce? Ich sage, das ist aber total bescheuert. Ich sage, und ein anderer im Haus kann es eigentlich auch nicht sein. Ich sage, der klingelt doch nicht bei Müller-Schulze. Und der sagt dann, guten Tag, Herr Müller-Schulze, sind Sie ja Simler? Ja, klar, beim Klingelschild steht Müller-Schulze, aber ich bin ja Simler. Ich sage, sind die denn total bescheuert? Ich sage, wozu gibt es denn Einschreiben? Dann kannst du es auch Nein-Schreiben nennen. Da muss auch gar keiner mehr unterschreiben. Genau. Ich sage, sind die denn bescheuert? So, jetzt hat er gesagt, ja, ich habe dir dein Geld schon mal zurückgeschickt. Das Ding ist aber weg. Und jetzt kommt die peinlichste Nummer. Er hat gesagt, tu mir bitte einen Gefallen. Wenn du nochmal bei mir bestellst, schick das bitte nicht an deine Adresse. Boah. Oh. Oh je. Alter Vater, ne? Und ich habe nur gesagt, ey, ich rufe auf jeden Fall nochmal bei der Deutschen Post selber an, wo ich das weiß, und frage die mal, ob die eigentlich den Arsch offen haben, weil wozu denn bitte einschreiben? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Also, ja, vor allem, du kannst ja nachweisen, dass es nicht deine Unterschrift ist, ne?
Ja, also jetzt mal ganz ernsthaft. Also es waren zwar nur 15 Euro, kann ich jetzt ja mal trotzdem so sagen, aber es ist trotzdem lächerlich, ne? Also,
absolut Unding. Überleg mal, es wäre was viel Wertvolleres gewesen oder Wichtigeres vor allem, und das wäre dann so.
Ja, kann ja auch worden. Irgendwie Dokument sein oder
irgendwas. Ja, genau.
Ne? Also das ist echt, ey, also das habe ich noch nie erlebt.
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Carsten, ich bewundere immer deine absolute innere Ruhe, die du bei sowas hast.
Ne? Ja, habe ich ja nicht.
Ich hätte zunächst mal die Postfiliale zerlegt und danach.
Es gibt ja keine Postfiliale. Es gibt ja keine Postfiliale dazu. Es ist ja, es kam ja aus Polen, es hat ja nie irgendeine Postfiliale gesehen. Es ist ja irgendwo in Busch geworfen worden danach, oder was auch immer da passiert ist.
Ich habe damals, ich hatte hier auch mal eine Zeit lang so einen Postboten. Ich glaube, das DHL und ich weiß, die haben ein schlechtes Leben und ja, Überstunden und schlecht bezahlt, ja, alles klar. Trotzdem, dem Kollegen habe ich dann klipp und klar, als ich ihn dann mal getroffen habe, gesagt, ich sage, Alter, wenn das mit dem Scheiß hier nicht aufhört, weil ständig waren meine Pakete weg, ne? Ich sage, dann fange ich dich mal ab an deinem gelben Auto und dann gehen wir mal hinten rein und dann reden wir mal kurz zusammen, ne? So, und dann hat sie das aber, komischerweise war dann irgendwann weg. Und nichtsdestotrotz, danach lief es und irgendwann kam der wieder. Der Scheißidiot. Irgendwann kam der wieder und das lief dann schon wieder nicht. Ich habe immer, wenn ich Post bekomme, wenn ich Pakete bekommen habe, Sendungsnummern oder so, das war noch lange vor Corona, dann hat das immer, mein Turrican war für den Gameboy in OVP, war 4 Wochen verschwunden in einem LKW. Ich bin fast ausgetickt.
Aber zumindest wurde es gefunden, das ist die Hauptsache.
Ja, ja, ich habe es dann, irgendwann habe ich es dann bekommen. Ja. 8-fach gerelabelt, 12-mal neu frankiert und keine Ahnung was. Da habe ich den angeguckt, ich sage, Alter,
Echt, wenn du zu blöd bist, meinen Namen zu lesen und das Paket dir hinzubringen oder das zu spät ist oder irgendwas, ich sag, sag mir bitte, was ich mit dir nur anfangen soll. Sag ich, oder ich muss echt mal langsam zu einer physischen Methode greifen, weil ich mich so langsam durchdrehe, ja. Und dann bin ich eines Morgens bin ich zu so einem Trödelmarkt gefahren und da fahre ich an so einem DHL-Dingsbums da vorbei, das war Ende der Woche, und wen sehe ich? Meinen Postboten. Ich sag, ha, jetzt habe ich dich. Bin ich da mit rein. Ja, und die haben tatsächlich so einen kleinen Schalter. Da bin ich dahin. Ich sage, hör mal, der Kollege da, ne? Der Postbote da. Ne? Dann habe ich mit dem, habe ich mit der Dame gesprochen. Hm. Und tatsächlich, seitdem habe ich den nicht mehr.
Okay.
Also ich hab mir ernsthaft gesagt, ich hoffe, ich sehe den Kerl nie wieder. Sag ich kill den, ohne Witz.
da muss ich ja tatsächlich sagen, dass ich mit dem DHL-Fahrer zum Glück keine Probleme habe. Wenn wir mal nicht da sind, geht es entweder an den Nachbarn oder an die DHL-Abholstation oder es landet hinten auf der Terrasse. Also bisher ist noch nichts irgendwie.
Das ist ja auch nicht DHL bei mir. Das ist ja die Deutsche Post. Das muss ich ja zur DHL-Ehrenrettung an der Stelle mal sagen. Okay. DHL liefert ja ordentlich. Es ist die Deutsche Post. Das ist zweimal die Deutsche Post gewesen.
Ach so, weil das als normaler Briefversand dann ging,
ja,
oder was?
Ah, das ist ja, Deutsche gut, Post einschreiben. DHL liefert immer an die Packstation vernünftig. Ja, oder genau. Wenn sie zu mir schicken, dann halt Nachbarn, wird beim Nachbarn abgegeben. Das ist die Deutsche Post, die irgendwie, weiß nicht, was das für eine Hupenaktion ist. Ich meine, das ist ja, geht ja auch um Unternehmens Vorgehensweisen, ne?
Also ja, genau.
Wenn das vor allen Dingen, wenn das irgendjemand ist, der da Scheiße baut, okay, aber das ist ja auch cool, dass sie halt dem Verkäufer sagen, ja, wir haben das für dich rausgefunden, hier, für uns ist die Sache erledigt. Deswegen werde ich sowieso nochmal anrufen und mir denken, so, ja, ist schön, dass ihr einen Strich als Unterschrift irgendwie akzeptiert. Das ist schon geil, so, ne?
Tja, ja. Deshalb würde ich jetzt sagen, mit diesen Worten, ein Gruß geht an alle Postboten raus.
Ja. An die Deutsche Post, die mal ihre, Vorgehensweisen mal überprüfen sollte vielleicht.
Ich sag mal, 98% von denen machen ja einen guten Job.
Ja, aber leider landen dann die 2% dann immer bei uns, so gesehen. Oder bei euch, besser gesagt. Ach ja. Nee, war länger als erwartet. Wir haben viel Themen abgearbeitet, hauptsächlich Gaming-PC und ein bisschen Gebäsche. Ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, wir sagen
gute Nacht. Adios und auf Wiedersehen.
Genau. Und
bis in zwei Wochen.
Jetzt wird gecyberpunkt gleich.
Tschö mit Ö, salü mit Ü, ciao mit V.
Und das Z steht für Geschwindigkeit.
Genau.
Wie immer.
Wie immer.
Flash Gordon.
Genau. So. So. Dann sage ich mal tschüss.
Tschüss. Bis denn.
Das war der Retrotastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.